Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Es ist schwer, durch deine Timeline sich zu klicken. Aber wenn man das macht, wenn es ein... Weißt du, das ist das, was mich aufregt. Wieso? Ich meine, es gibt so... Offensichtlich speichern sie doch alles, was ich tue bei Facebook.
Ja.
Ich finde das ja auch richtig, weil es ist halt das... Das ist ja das...
Der Deal.
Das ist der Deal.
Ja.
Anders funktioniert das ja nicht. Ich like auch manchmal Sachen, einfach nur damit der Algorithmus versteht, okay, er will davon mehr. Das hat ja eine Funktionalität.
Ja.
Nicht blöd. Also das wird alles gespeichert. Wieso kann ich nicht eingeben in einem Suchfenster Nils Bokelberg Likes von Malakoff Kowalski?
Das stimmt.
Das ist eine total klare Suchanforderung.
Ja.
Warum geht das nicht?
Ja.
Warum geht das nicht?
Das
ich könnte in die Sendung kommen und jetzt dir sagen, pass mal auf, vor 3,5 Jahren hast du das und das gebucht. Und ich sitze da manchmal nur und schrei, verstehst du? Ich schrei einfach nur. Und es ist wahnsinnig komisch. Ich liebe das wirklich sehr. Ich kann es jetzt leider nicht benennen. Aber du weißt, was ich meine.
Absolut. Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der Nils Bokelberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ich habe einen Gast heute bei mir. Es war eine der allerersten Menschen, die ich für diesen Podcast angefragt habe, weil wir uns seit Jahren immer wieder über den Weg laufen und ich ihn einfach mal besser kennenlernen wollte, weil ich das wahnsinnig spannend finde, was er macht und wahnsinnig interessant und mich deswegen mal ausgiebig darüber unterhalten wollte. Herzlich willkommen, Malakoff Kowalski.
Hallo.
Hallo Malakoff. Wir sind uns ja echt auf so ein paar Partys immer wieder so über den Weg gelaufen. Ich fand das auch so niedlich, als ich dir geschrieben habe, kannst du zu meinem Podcast kommen, hast du so gesagt, ja sofort, ich bin sofort am Start und so.
Also, erstens, ich habe ein Vertrauensverhältnis zu dir.
Ja.
Das weißt du wahrscheinlich gar nicht. Das hat nichts zu tun mit Viva.
Ja, hoffentlich.
Nichts, sondern mein Nachbar Malte Welding, früherer Nachbar, sagt dir der Name was?
Na klar, ja. Bei dem haben wir uns, glaube ich, auch mal gesehen.
Sehr enger, lieber Freund. Ich weiß nicht, wie ich die Verbindung von ihm zu dir hergestellt habe jemals.
Ja.
Aber es ist ja so, wenn man den einen liebt, dann hat man zu dem anderen auch sehr gute Gefühle.
Das stimmt.
Und ist so sippenhaft, aber andersrum.
Ja.
Also
Vertrauensvorschuss.
Positiv.
Ja, ja.
Vertrauenshaft. Und ja, das ist das eine. Und das andere ist, ich bin kein ausgesprochener Freund von Podcasts.
Ja.
Ich finde, Twitter und Podcasts sind so der absolute Untergang der Demokratie und Zivilisation, auch des guten Geschmacks. Aber es gibt einige wenige Leute, die natürlich eine gewisse Berechtigung haben könnten, möglicherweise sowas zu machen. Es wird ja auch nicht jeder Fernsehmoderator oder Redakteur in einer Zeitung.
Ja.
Es gibt schon einen Grund, warum das ein Berufsstand ist. Aber wenn du jetzt einen Podcast machst, dann ist ja wohl klar, dass ich sofort zusage.
Das, ich finde das so interessant, weil das passt natürlich, so Podcasts so Horror zu finden, passt, finde ich, eigentlich ganz gut zu der Art, wie ich dich als Künstler wahrnehme, weil Podcast ja oft vorgeworfen wird, einfach so eine Plauderei zu sein, die irgendwie kein Anfang und kein Ende hat und irgendwie kein Ziel hat. Und die Kunst, die Musik, die du machst, hat sich ja jetzt auch zu einem Punkt entwickelt, wo du, wo man das Gefühl hat, dass du dir versuchst, von allem Unnötigen komplett zu befreien.
Ich habe gehofft, dass du auf das Verb befreien kommst. Ja. Ja, das ist der Versuch, davon loszukommen, von diesen Dingen, die uns umgeben, die uns ja auch alle nerven.
Ja.
Das geht ja nicht nur mir so. Ich habe nur zufällig mit der Musik, mit dem Klavier so eine Hintertür gefunden, um rauszukommen aus diesen Dingen. Dass alles verschwinden kann für einen Moment, für ein Konzert, für eine Aufnahme, für ein Album, dass man rauskommt aus diesen, das nervt ja alles wahnsinnig. Ja. Ich habe heute mal auf mein Telefon geguckt, ich meine, es ist jetzt auch eine echt irre Zeit. Corona, ja. Wien, dann die Wahl.
Die Wahl in Amerika.
Und ich gucke nie auf diese Bildschirmzeit auf dem Handy.
Ja.
Und ich habe eben mal zufällig geguckt, weil sie mir gestern dieses Update reingedrückt haben, ohne dass ich das bewilligt habe. Und da ist jetzt die Bildschirmzeit sofort, wenn man irgendwo hinwischt, dann ist es da auf einmal.
Ja.
Eigentlich eine ganz schöne Einstellung, Voreinstellung.
Ja.
Da stand 5,5 Stunden seit heute Morgen.
Ja.
Das ist eine irre Zahl. Das ist eine irre Zahl. Das will man natürlich eigentlich nicht. So bin ich auch nicht immer drauf. Jetzt gerade will man natürlich wissen, was passiert. Rauszukommen aus allem und so eine andere Perspektive zu entwickeln, ist natürlich auch wichtig. Also einen anderen Blick auf die Dinge zu entwickeln.
Ja.
Das ist ein großes Privileg, was man hat als Künstler kannst du das machen. Als Zivilist, so nenne ich Menschen, die also
keine Künstler sind,
kann das schwierig sein. Weil man ja in den Apparaten doch dann irgendwie verhaftet ist. Und als Künstler hast du irgendwie dieses große Geschenk, dass du jedenfalls für so kleine, dass du kleine Fenster öffnen kannst, in denen diese ganzen anderen Regeln nicht gelten.
Ja.
Muss man sehr gut drauf aufpassen.
Aber du kannst ja eigentlich auch nur deinen Blick anbieten. Du kannst ja keinen anderen Blick anbieten.
Ja, genau. Und zu dem vorzudringen und den überhaupt, also den eigenen Blick zu entwickeln, ist ja sozusagen die ureigene Aufgabe, die man da entwickeln muss und irgendwie auch erfolgreich bewerkstelligen muss. Da durchzudringen zu dem, was denkst du eigentlich? Was fühlst du eigentlich wirklich?
Mhm.
Was ist denn das? Wer bist du?
Mhm.
Und wer seid ihr?
Und glaubst du, dass es ist ja eigentlich, das ist ja eine klassische Sinnsuche. Das ist ja eigentlich nicht nur Künstlern vorbehalten. Das ist ja die Frage, die jeden Menschen auf die eine oder andere Art umtreibt.
Klar, aber es ist so, dass sich Künstler, wenn die so drauf sind, hauptberuflich damit beschäftigen können. Das ist das Privileg.
Ja.
Nicht, dass sie so schlau sind, sich diese Gedanken zu machen und irgendwie höhergestellte, erleuchtete Menschen sind oder sowas oder Wesen, sondern du hast, wenn du damit irgendwie Geld verdienen kannst und irgendwie so durchs Leben kommst, dann hast du die Möglichkeit, dich hauptberuflich mit dieser Frage zu beschäftigen. Das ist natürlich was anderes, wenn du, wenn du, sagen wir mal, einer geordneten bürgerlichen Arbeit nachgehst,
ja.
Bist du natürlich den ganzen Tag mit anderen Sachen beschäftigt. Das ist einfach ein struktureller Unterschied. Nichts Wertendes.
Naja, klar.
Es ist einfach nur eine Frage der Kapazitäten. Du räumst dem eine Kapazität ein, die sonst schwer zu holen ist.
Hm. Glaubst du, dass dieser Wunsch, Künstler zu sein, auch, muss man ja vielleicht gar nicht werden, sondern will man einfach sein, dass das irgendwie, könnte man darauf verzichten? Also,
ich bin gerade spaced out. ich bin kurz abgedriftet.
Ja, ja.
Ich habe auf diese Bar geschaut.
Ja, du wolltest auch Whisky haben. Ich habe jetzt mal meine ganze Hausbar hingestellt.
Und dann kam da ist ja dieser Kanister, der aussieht wie
ein Ölkanister.
Ja, wie so Verdünner, wie heißt das? Benzin.
Das ist so Motorenöl. Genau. Ja,
genau. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das und wann kommen wir zu dieser Minibar? Und dann habe ich versucht, dir zuzuhören und dann I just spaced out.
Ja, kein Problem.
Ist ein Zitat aus, kennst du Office Space?
Ja. Achso, ja, Office Space von Mike Judge.
Dieser Film, ich liebe den so sehr. Und da gibt es doch diese Szene, wo der Chef ihn fragt, so what do you do when you go to the office? What do you actually do? How's your typical day?
Ja.
Und dann sagt er irgendwie, ja, ich komme da hin und dann No, I start the computer, I have a coffee, I sit down, you know, close the doors, and then I space out. And then he said, well, wait a second, what do you mean you space out? And I was like, well, I space out. Und das erklärte er erst einfach 2 Stunden damit beschäftigt, so einfach sich ein bisschen locker zu machen. Also jedenfalls hat mich dieser Kanister gerade erinnert wieder an einen anderen Film. Dieser The Master oder so, dieser Film mit Philip Seymour Hoffman.
Ja, und Joaquin Phoenix.
Diese Scientology-Sache, genau. Ron Hubbard.
Genau, das war Joaquin Phoenix, ist doch der Typ, der dann
stimmt,
zu Seymour Hoffman kommt, quasi.
Merkwürdigerweise habe ich...
Das ist mein Lieblingsregisseur, Paul Thomas Anderson.
Ja, ich kenne den nicht wirklich gut. Und ich habe auch, muss ich sagen, Joaquin Phoenix überhaupt nicht mehr in Erinnerung.
Ja.
Aber Philip Seymour Hoffman.
Ja.
Weil er immer mit diesen Verdünnern aus diesen Kanistern diese irrsinnigen Drinks herstellt. Und die immer in diesen Einmachgläsern auch oder in so Farbtöpfen anmischt und anrührt.
Ja.
Und das erinnert mich sehr daran. Da ist ja auch so ein komischer Deckel drauf, der aussieht wie aus dem Handwerksbereich.
Ja. Ist ja jetzt auch, es gibt doch jetzt auch mittlerweile ganz viele so Esoteriker, die so Bleiche trinken. Bleiche gilt ja jetzt als das neue Allheilmittel. Und das geben die auch so Kindern zu trinken und so.
Nachdem man sich Chlor spritzen sollte gegen Corona, kann man Bleiche trinken, gegen was?
Soll gegen alles helfen. Das heißt dann irgendwie MNS oder so ähnlich. Und das geben die so allen. Also das wird, wenn du Bauchschmerzen hast, wenn es dir nicht gut geht, wenn du traurig bist, aber auch wenn du Krebs hast.
Moment mal, Bleiche ist doch Chlor.
Ja, stimmt.
Chlorin, Bleach, Bleiche.
Genau. Und das trinken die dann so. Und dann sagen die, ja, das hilft gegen alles und so. Das ist so.
Das ist ja genau das, so von Trump quatscht.
Na.
Das ist hier auch so inzwischen.
Naja, das ist so in so Esoterikerkreisen ist das wohl wahnsinnig verbreitet.
Alu-Esoteriker?
Ich weiß nicht, ob die alle Aluhüte tragen, aber zu glauben, dass ein Bleiche von allem heilt, ist wahrscheinlich sehr nah im Aluhut-Segment anzusiedeln.
Ich wollte nicht ablenken. Du hast aufgehört mit...
Ja, hast du nicht abgelenkt, ist ja egal.
Wäre das gut, wenn es das nicht gibt? Oder
wir können
was
überall hin. Nee, die Frage ist, ob man Kunst oder Künstler... ob man darauf verzichten kann, Künstler zu sein.
Oder, als Gesellschaft oder als Mensch?
Als Mensch. Es gibt doch dieses Klischee des Künstlers, der sagt, ich muss Künstler sein, ich kann nicht anders. Weißt du? Und das ist ja ein Klischee im Grunde genommen. Es gibt ja auch ganz viele Künstler, die sich einfach dafür entscheiden, sozusagen. Und deswegen frage ich mich, ob man auch darauf verzichten kann, Künstler zu sein.
Also es gibt verschiedene Arten von Künstlern. Wenn du das irgendwann mal einfach so entschieden hast, weil du das Gefühl hast, du bist gut in irgendwas und denkst, ich will das jetzt machen oder so, dann kannst du es möglicherweise auch wieder
sein lassen.
Und dann gibt's aber Leute, die auch ohne diesen Pathos aufgeladenen Gedanken vom Genie, dass irgendwas muss, dann gibt's Leute, die das trotzdem als Drang in sich spüren oder vielleicht auch zu anderen Dingen gar nicht fähig sind. Denen fällt das dann wieder schwerer. Ich neige zu der zweiten Kategorie.
Ja.
Ich fand das schon immer toll, Künstler zu bewundern, zu konsumieren, ihre Arbeit, die diesen getriebenen Drang haben.
Mhm.
Nur recht romantische Idee, also nicht nur romantisch im Sinne von verwunschen und so, sondern also romantisch die Epoche und so. Das ist da ging das ja sehr, sehr tief, dieses Getriebene und dann nach innen schauen und sowas. Ich bin ein bisschen in dieser, ich neige eher zu dieser Vorstellung vom Künstler. Ich bin's wohl auch. Es gibt noch 1-2 andere Dinge, die ich wahrscheinlich könnte, aber ich wüsste nicht, wie ich mich dem zuwenden soll, weil diese Sache, die muss jetzt, also das muss passieren. Und dann gibt's noch die ja nichts anderes können. Man hört ja immer wieder von Leuten, die sagen, ja, wenn ich nicht schreiben würde, ich weiß nicht, was sollte ich denn dann machen?
Ja.
Den stellt sich gar nicht diese Frage. Also es sind vielleicht 3 Kategorien.
Ja. Ja, ich glaube, also mir geht's glaube ich auch so wie, ich würde mich jetzt nicht als Künstler bezeichnen in dem, was ich tue, aber mir geht's trotzdem so wie in der dritten Kategorie, also dass ich sage, ich bin nicht sonderlich strukturiert, die Dinge, die ich tue, die versuche ich so gut wie möglich zu machen, so dass sie mir gefallen bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Aber darüber hinaus kann ich nichts anbieten. Also ich kann nicht, ich kann keine Auftragsarbeiten machen sozusagen.
Das ist, ich finde, wenn man es sich jetzt so wirklich mal überlegt, ist das wahrscheinlich die gesündeste Veranlagung.
Ja.
Einfach nichts anderes zu können.
Ja, wahrscheinlich.
Ich bewundere das sehr. Ich bewundere Leute sehr, die wirklich nur eine Sache beherrschen, die auch wirklich beherrschen. Und gar nicht wüssten, was sie sonst tun sollen. Eigentlich ist das eine ganz schöne Vorstellung. Es schafft ein schönes Verhältnis aus Können und Wollen und keinen Ausweg haben. Es hat ja auch was sehr Fatalistisches.
Ja.
So gar nichts anderes zu können und einfach nur darauf zurückgesetzt zu sein. Also es hat was Dramatisches und es hat gleichzeitig was sehr so nützlich Praktisches. Es ist so irgendwie auch gegeben.
Na.
Es ist ein ganz schöner Konflikt eigentlich.
Ja, der wird aber, glaube ich, der kriegt noch so eine besondere Würze, wenn man glaubt, dass man das, was man macht, auch alles nur so halb gut kann. Also ich hab ja Bücher geschrieben. Ich habe 2 Bücher geschrieben und ich bewundere Schriftsteller, also ich bewundere sowieso Künstler durch die Bank weg. In allen Disziplinen gibt es welche, zu denen ich total aufschaue. Und ich bewundere auch Menschen, die solche Sachen wie ein Buch dann so fertig schreiben und dann auch so damit fein sind und dann sagen, so, das ist jetzt fertig und jetzt kann das raus. Und ich habe es zwar auch immer fertig geschrieben und war auch an einem Punkt, wo ich es nicht hätte weiterschreiben können, aber denke jedes Mal so, vergleich das dann sofort und denke mit den Dingen, die ich toll finde, mit den Büchern
von
oder
anderen.
Autoren, genau. Und denke dann jedes Mal, ja gut, da ist das wirklich gar nicht in der Nähe dessen.
Also man kann ja zum Beispiel sich mal anschauen, wie das bei anderen so läuft. So ein Gott wie Glenn Gould zum Beispiel, der Pianist, der kanadische, war vielleicht einer der größten Pianisten aller Zeiten. Der hat die Goldberg-Variation von Bach 2-mal aufgenommen, in sehr unterschiedlichen Phasen seines Lebens, auf phänomenal unterschiedliche Art und Weise.
Ja.
Und das ist nicht esoterisch oder so, dass man sagt, oh, sein Anschlag und er hatte so eine andere, so ein bisschen. Also, sondern es ist wirklich Dili oder Di-da-da. Also es ist ein merklicher Unterschied.
Ja.
Und das heißt, diese Sache, dass man nicht so richtig abschätzen kann, ob etwas, was heute stimmt, auch noch in 2 Jahren, in 10 Jahren stimmt für einen selbst, das passiert auch den größten Meistern.
Na, verstehe.
Ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich, wenn ich was aufnehme, gerade diese Klaviersachen, es ist auch so, dass du, erst schreibst du es, dann arrangierst du es, dann fängst du an, es zu spielen und dann nimmst du es irgendwann auf.
Ja.
Und wenn es dann aufgenommen ist und du anfängst, es für Konzerte vorzubereiten, ist ja eigenes Material, also es gab es nicht vorher, du hast keine Referenz oder sowas, du hörst ja nicht an, wie andere es gespielt haben, musst es ja selber entwickeln. Und dann fängst du an, es zu spielen für Konzerte, es vorzubereiten, es zu proben und fängst an, es ganz anders zu spielen, weil das Stück dann zu so einem neuen Leben erweckt wird.
Ja.
Und dann ist es in der Regel so, dass man nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, die Stücke natürlich ganz anders spielt. Keine anderen Töne, also du änderst nicht die Komposition, aber die Interpretation, die Art und Weise, wie du es spielst, ändert sich im Vergleich zu der Aufnahme. Und natürlich denkst du dann, oh mein Gott, dann denkst du immer, ich will noch mal eine Live-Version von der Platte aufnehmen, ich möchte irgendwas tun, ich bin damit nicht einverstanden. Und dann manchmal, wenn man sich die Platte noch mal anhört, die alten Aufnahmen, ist es eigentlich so, als würde man die Einspielung von jemand anders hören.
Ja.
Und dann denken, ach so hat er das gemacht, auch ganz interessant. Ich würde es anders machen, aber kann man natürlich auch machen. So ist es, wenn man sich klassische Musik vor allen Dingen anhört, die von unterschiedlichen Leuten eingespielt wird. Und wo du dann denkst, okay, eigentlich mag ich es von Horowitz ganz gern, Und dann hörst du was von Richter, gleiches Stück, und denkst, das ist auch irgendwie ganz okay.
Ja.
Das ist eigentlich nicht meine Idee, aber ich find's auch gut. So ein bisschen. Deshalb muss man irgendwie mit umgehen. Ist immer wieder erschreckend. Wirklich, Horror. Vor allen Dingen ist erschreckend zu wissen, dass du heute damit einverstanden bist.
Ja.
Du machst es heute so und nimmst es auch heute so auf und du weißt es einfach nicht besser. Aber du kannst dir denken, du antizipierst, dass in einem Jahr du etwas völlig anderes darüber denken willst. Du kannst dich dagegen aber nicht wehren.
Ja.
Du kannst nichts dagegen tun, weil du weißt ja nicht mehr als das, was du jetzt gerade weißt.
Ja. Was pickt, das pickt, wie der Österreicher sagt.
Was hat er gesagt?
Was pickt, das pickt. Das sagen die immer beim Kartenspielen.
Ah,
wenn man die Karte wieder zurücknehmen
will. Ich kann keine Kartenspiele spielen.
Ich kann auch nur Mau Mau, aber dann.
Mau
Mau. Wenn ich meine Karte zurücknehmen wollte, nein, was pickt, das pickt.
Das habe ich nie gehört. Das ist irgendein Spezialmove, den ich nicht kenne.
Naja. haben die Ösis ja eine.
Wieso die Ösis?
Na, weil das sagen Österreicher, also Wiener sagen das. Was pickt, das
beim
pickt.
Beim Mau Mau.
Ja, beim Kartenspielen.
Ah ja. Ich mag so gern, wie die sprechen.
Ich auch.
Es ist so schön, wie sie sprechen. Ja. Ich finde, eigentlich ist es die schönste Art, Deutsch zu sprechen.
Ja.
Nee?
Ich komme aus dem Rheinland und ich liebe Kölsch sehr, weil es so eine Melodie mitbringt.
Das natürlich.
Ist einzelne Dialekt mit einer richtigen Gesang.
Aber du willst jetzt wirklich das Rheinische und die Wiener.
Ja, ich weiß, dass das Wienerische viel eleganter ist und viel viel graziler, aber dieser grobschlächtige Gesang des kölschen Dialekts, den liebe ich auch einfach, weil ich damit natürlich auch einfach extrem viel verbinde.
Ich verbinde damit immer Taxifahrer, die so eine
so Mini-Pli.
So ein Mini-Pli haben und ein Bart, so ein Schnauzbart, so ein Schnurrbart.
Ja.
Bisschen älter, Raucherstimme und die einen dann die ganze Fahrt über in genau diesem Akzent vollquatschen. Ich liebe das. Ich nehme es dann immer auf, heimlich. Und dann weiß ich nicht, was ich damit machen soll, weil ich habe ja keine Comedy-Show, weißt du.
Irgendwann kommt der eine Moment, wo du es brauchen kannst.
Ja.
Du hast ja früher, du kommst ja quasi von der Popmusik, hast mit Popmusik, also wir können das kurz abreißen, deine Mutter war klassische Pianistin, Konzertpianistin, und da bist du schon früh sozusagen mit dem Instrument auch aufgewachsen und hast dir irgendwie immer zugehört und hast dann, das fand ich ganz interessant, sie hat dich nie gezwungen zu lernen, du hast dann auch einfach mal eine Phase gehabt, wo es dich gar nicht interessiert hat, wo du halt so jungsmäßig lieber Fußball spielen wolltest und so.
Ja, erst Fußball und Tennis.
Im Verein?
Ja.
Im Verein. Tennis in Hamburg.
Fußball in Hamburg, im SV
Kurslack.
Fußball war in Kurslack Neuengamme. Was man ja eigentlich mehr so aus dem historischen Kontext kennt, weil das Konzentrationslager Kurslack Neuengamme da direkt um die Ecke war. Das war aber meine Grundschule, da gab es auch einen Sportverein. Ja, Fußball, SV Kurslack Neuengamme. Und Tennis dann in Hamburg auch. Meine Eltern haben das irgendwie nie, also sie fanden es natürlich gut, dass ich Sport mache, aber man könnte ja auch sagen, hör mal, mit dem Klavierunterricht machen wir aber weiter.
Ja.
Haben die nicht gemacht. Aber ich hatte es natürlich immer um mich, weil meine Schwester auch das sehr ernst genommen hat mit dem Klavierspiel und bei meiner Mutter Unterricht hatte, dann später bei einem russischen Lehrer, Freund von Richter übrigens, von dem ich eben sprach, Sviatoslav, diese alte Moskauer Clique. Und dann wollte ich irgendwann Gitarre spielen und dann hat mein Vater mir, was wirklich man einfach nur bewundern kann. Meine Eltern waren jetzt nicht so drauf, dass die, also Rock'n'Roll oder sowas, nicht mal Jazz, das war alles nicht bei uns zu Hause.
Ja.
Sondern bei uns, also die Plattensammlung bestand nur aus klassischen Platten.
Ja.
Klassik. Und ein bisschen persische, folkloristische, klassische, sehr alte Musik, also akustisch und sowas.
Ja,
und dann wollte ich Gitarre spielen und dann hat mein Vater mir eine Gitarre gekauft. Einfach so, mit einem Verstärker.
Wow.
Also eine E-Gitarre,
also gleich
mit einem Verstärker. Ja. Damals gab es diese Zeitung Avis, Annoncen Avis.
Ja.
So ein Annoncenblatt.
Ja.
So eBay-Kleinanzeigen als zum Zeitung, Anfassen. Ja,
die hieß bei uns im Rheinland Annonce.
Genau, Annonce. Und dann haben wir da geguckt und dann gab es da eine Gitarre mit einem Verstärker zusammen und dann sind wir da hingefahren und haben die echt gekauft. Und ich habe dann Unterricht bekommen und dann habe ich angefangen zu singen, weil nur Gitarre spielen ist ein bisschen langweilig. Und ich habe zu der Zeit viel Doors gehört und sowas, und Janis Joplin und Jimi Hendrix und sowas. Und dann habe ich angefangen zu den Sachen, die ich auf Gitarre gelernt habe, zu singen, weil das ist dann irgendwie schöner und es ist nicht einfach, du bist nicht einfach so ein Begleitmusiker. Und dann wurde aus dem Singen irgendwie mehr, als ich auf der Gitarre zu sagen hatte. Und dann wurde ich irgendwie sowas wie Sänger.
Hat's dann auch deine erste Band hieß Kinski, habe ich gelesen.
Ja, auch eine Geschichte der Reduzierung. Erst hieß sie Klaus Kinski Revival Band. Dann hieß sie Klaus Kinski Band und dann irgendwann hieß sie nur noch Kinski. Und da habe ich zuerst gesungen. Da wurde ich zu so einer Art Sänger, zu so einer Bühnenfigur. Ich habe mich damit sehr
Frontmann.
Ich habe mich damit sofort sehr identifiziert. Hatte auch sofort dann eine Freundin, so als vorher auch nicht gegeben. Obwohl, nee, das stimmt nicht. Es war mit 15 und ich hatte mit 14 gab es eine Situation mit einem Mädchen, das ich sehr mochte und sie mochte mich auch für so eine kurze Zeit und wir haben uns geküsst und sowas. Und mit 13 hatte ich das erste Mal im Tennisurlaub in Polen eine unglaublich romantische, so Teenager. Ist man mit 13 schon Teenager? Ja. Weiß ich nicht. Ja. So eine kleine Love Story in diesem Zeltlagerurlaub. Wahnsinnig schön. Also man kann nicht sagen, dass ich, naja, gut.
Hast du dich immer schnell verliebt?
Ja, sehr schnell, sofort.
Ich auch.
Irre, immer sofort schnell verliebt. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich das umsetzen soll. Kompletter Versager. Ich hab schon in der Grundschule, wenn ich an diese letzten Jahre, ich erinnere mich wahrscheinlich also an die 3., 4. Klasse, da gab es sicher 1, 2, 3 Mädchen, die ich irre verknallt war. Ich wusste damals nicht, was man jetzt damit anstellen soll. 3., 4. Klasse war mir das noch nicht so richtig klar. Auf dem Gymnasium war mir das sehr schnell klar, aber es kam halt nicht zum Vollzug. Es hat einfach nicht stattgefunden. Und dann irgendwie doch, also dieser Urlaub, so rumknutschen, küssen. Ich kam dann aus diesem Urlaub wieder und hab wirklich vom Festnetz zu Hause meiner Eltern beim Dr. Sommer-Team angerufen.
Wirklich?
Ja. Hab da angerufen und hab gesagt, ja, ich war gerade im Urlaub und hab da dieses Mädchen kennengelernt, total verliebt und haben wir halt immer uns geküsst, also so geknutscht. Ja. War auch wunderschön, aber danach waren meine Lippen, also um die Lippen herum war alles nass. Ist das normal oder habe ich was falsch gemacht? Es ist irre, ich hatte damals scheinbar niemand, den ich das hätte fragen können.
Ja.
Das war ein sehr netter Mensch, ja, der meinte, ja, ist völlig normal, hast alles richtig gemacht, war das schön, wollte er wissen, und meinte ich, ja, war schön. Und dann fragte er noch, wie alt bist du, wenn ich fragen darf, meinte ich, 13, und dann, ja, alles klar, passt. Ja. Seitdem
und
weiß ich.
Abgedruckt, weißt du, ob die es abgedruckt haben?
Nee, es war einfach nur ein Anruf. Ah, ja. Ich habe das nie verstanden, diese Leute, die da Briefe hinschreiben, was erwarten die denn, dass das gedruckt wird, oder was ist das Konzept? Sofort anrufen.
Ja. Ja, ja, absolut. Ich habe früher auch immer, ich war auch so mit 13, war ich so, fing ich so an, Punk zu sein. Und dann habe ich mir damals von den Goldenen Zitronen Porsche Genscher Hallo HSV die Platte gekauft. Und da haben die ja alle noch in der Hafenstraße gewohnt und haben dann in der Platte ihre Telefonnummern reingeschrieben von ihrer WG oder so, falls man irgendwie Booking-Anfragen hat. Ja. Und dann habe ich da Samstagmorgen, weil da meine Eltern noch geschlafen haben und keiner das Telefon überwacht hat, habe ich dann da angerufen und nach dem Autogramm gefragt und die sind halt so mega verkatert. Habe ich die irgendwie so geweckt oder so, ja, schicke ich dir, und wieder aufgelegt.
Haben sie gemacht?
Haben sie nie geschickt.
Nee,
geschickt. Ich glaube, er hat so getan, als würde er sich das aufschreiben und dann.
Man hat immer gute Absichten, wenn diese Autogrammwünsche kommen. Ja. Wenn man jetzt nicht einen Butler beschäftigt, der den ganzen Tag nur diese Briefe beantwortet, sondern wenn man das einfach so bekommt, hat man immer gute Absichten. Und ich weiß dann aber auch, dass sowas dann rumliegt. Vor allen Dingen, wenn einem fertige Pakete geschickt werden, das kennst du ja sicher, mit so ausgedruckten Fotos und dann dieser ganze Aufwand, das jetzt zu unterschreiben und dann wieder ins Paket zu stecken und dann aufzugeben, und dann liegt das da immer rum. Und dann denkt man, oh, irgendwie muss ich das machen, irgendwie muss ich das machen. Dann irgendwann denkt man gar nicht mehr dran.
Ja.
Und irgendwann findet man das wieder und denkt, oh nein, ich hätte diesen armen Menschen, die haben so lieb geschrieben und es ist einfach nie passiert. Das ist sehr traurig. Das ist echt traurig.
Ja.
Frag mich immer, wo sie diese ganzen, die haben ja immer so irre Fotos.
Ja, das machen die, glaube ich, immer selbst, ne? Und dann drucken die halt so aus.
Ja, aber wo holen sie die Dateien her? Es sind ja manchmal Fotos, die, also ich meine jetzt Google, klar, aber wo haben sie das früher immer hergenommen?
Vorher haben die Fotos einfach selber gemacht. Also ich kann mich bei Viva erinnern, da war immer so eine Traube von so Autogrammjägern vor der Tür.
Okay,
das
klar,
ist halt
die
so ein
Experten,
richtiges Hobby. So.
Die Experten. Na. ExpertInnen, ja.
Na. Ja, allerdings. Das, die sind krass. Die wissen auch immer bei jeder öffentlichen Veranstaltung,
ja,
wer
okay.
da kommt.
Ja, okay,
so.
Das ist was anderes. Nein, das sind ja echte Profis.
Na.
Muss man ja ernst nehmen.
Absolut.
Das muss man ernst nehmen. Na. Muss man anerkennen. Ja, ja, die gibt's natürlich auch. Naja, gut, okay. Also ich habe auch schon vor dieser Band Kinski wohl irgendwie mal eine Freundin gehabt, aber eine echte Freundin nicht.
Ja.
Es hat irgendwie nie funktioniert. So, es war immer, ich war da nicht so richtig.
Wann hat's denn das
erste? Ich war da nicht wirklich. Hatte keine Kontinuität meine Performance. Es ging einfach immer schief und ich war auch immer in die falschen Mädchen verliebt und diese ganzen Sachen.
Ja. Unsterblich. Oh, das war ich auch ganz oft. Ja, ja.
Unsterblich.
Und dann immer, ich mag dich aber als Freund, habe ich so oft gehört,
oh,
in meinem Leben.
Fuck. Das ist echt der letzte
Horror.
Spruch. Ja. Naja, und dann mit der Band, ja, da habe ich dann sehr schnell so ein ganz tolles Mädchen kennengelernt, das war ein bisschen älter als ich, wenn
super.
Du 15 bist,
ja.
Und dann hast du eine Freundin, die ist 2 Jahre älter,
ja.
Also das, du bist irgendwie in der Mittelstufe und sie ist schon in der Oberstufe.
Das ist kompletter,
das ist echt,
Weltenunterschied.
Das ist richtig, also das ist High-End.
Na.
Das war, da war richtig was los. War auch eine sehr, so, das war sehr ernst und vor allen Dingen bin ich dann aber zu so einer, ich mochte das, auf der Bühne zu stehen.
Ja.
Ich hab gemerkt, das ist irgendwie, das ist gut. Wir hatten so einen Auftritt, in diesem Zeitraum da, vielleicht war ich 16, ich würde sagen, ich war 16, 17, und haben wir gespielt. Und da war so ein Typ kam dahin, der sah aus wie ein Beatle.
Ja.
So spitze Stiefel und enge Hosen und so eine Frisur und alles. Und der fand uns super geil und der meinte, ihr müsst auf dem Kiez spielen in der Prinzenbar. Das ist die Rückseite vom Docks auf der Reeperbahn.
Ja.
Ziemlich angesagter Laden damals, da gab es so Psychedelic Beat 60s Partys. Und er meinte, ihr müsst da unbedingt spielen.
Ja.
Und der hat uns irgendwie entdeckt. Das war so dieses Gefühl, wie man es aus Filmen kennt, wenn hinter der Bühne dann nach dem Konzert der Typ kommt mit der Visitenkarte und sagt, I like you guys, this is my card, give me a call. Das war der Typ für mich. Und dann kam ich nach Hause und ich weiß noch sehr genau, wie ich meinen Eltern gesagt habe, ich werde Musiker. Ich mache das noch mit dem Abi und so. Ich nehme das alles ernst, aber ich will Musik machen. Das war's.
Ja.
Und dann meinte mein Vater, was ist denn passiert? Und dann habe ich ihm diese Geschichte erzählt und meinte, oh, ist nachvollziehbar. Ja, und dann haben die das auch immer sehr unterstützt. Und dann bin ich über so einen langen Bogen, naja, gut, okay, wir wollen jetzt nicht die Diskografie durchgehen, aber dann wurde es erstmal Popmusik.
Ja, aber was ich, da würde ich noch kurz, gern kurz einhaken, weil du hattest ja diese Band, Malakoff und Quatsch,
Jansson
und Kowalski, ja. Genau. Und wenn ich so Interviews von dir gelesen habe, wo du heute noch darauf angesprochen wurdest, ihr habt ja ein Album gemacht, Action, dann sagst du immer so ein bisschen so, ja, das war halt, da habe ich mich noch ausprobiert, das kann man nicht so wahnsinnig ernst nehmen oder so, das war halt so, das war noch so ein Fehler, in die Richtung zu gehen, aber man muss halt Fehler machen und so. Ich fand aber damals, als das rausgekommen ist, das Album, und auch als ich jetzt nochmal gehört habe, dass das einzige ernstzunehmende deutschsprachige R&B-Album ist, das in so eine Richtung von so Neptunes geht.
Das haben wir damals viel gehört, ich, ja.
Total, und das hört man dieser Platte total an, aber es ist eben keine Neptunes-Kopie, sondern ich finde, es ist extrem schlau arrangiert. Also ich habe die wirklich geliebt, ich habe die rauf und runter
gehört. Du hast die damals gehört?
Ja, ich habe in München studiert in der Filmhochschule und dann habe ich die Platte entdeckt, ich habe auch aufgelegt und dann habe ich diese Platte entdeckt und habe ich plötzlich gedacht, wie genial sind die denn? Was ist das denn für eine geile? Ich bin richtig ausgerastet zu Hause. Ich lieb ja Musik. Ich höre unwahrscheinlich gerne Musik, alles Mögliche. Und ich war zu der Zeit, kam mir dann so diese eben die Neptunes wurden groß, dann kam das erste Justin Timberland-Album, das ja irgendwie auch noch geil war.
Justin Timberlake.
Timberlake, genau.
Wo aber auch Timberland mitgemacht hat, auch gute Sachen.
Ja, ich finde aber da eigentlich nur die Neptunes.
Die Neptunes-Sachen sind
ziemlich
krass.
Weil Timberland, den fand ich ganz früher geil, bei so bei Destiny's Child, so die ersten Nummern und natürlich die Missy-Sachen.
Mochte es nicht Cry Me a River von Justin Timberlake? Nee, von Timberland produziert?
Genau, ja, nee. Und vor allem fand ich das zweite Album, das dann nur noch Timberland gemacht
hat. Das habe ich nie gehört. Konnte ich nicht ernst
nehmen. Fand ich total schlecht.
War das mit Sexy Back und so?
Genau.
Ja, das geht nicht. Mit diesem Techno-Beat, das war mir alles dann zu krass.
Genau.
Ja, ich habe, also ich wusste nicht, dass du das kanntest.
Ich bin allen damit auf den Sack gegangen. Ich habe eigentlich gesagt, Leute, hört euch bitte diese Platte an. Sexier wird deutsche Musik nicht mehr. Ich fand es wirklich
Es ist sehr aufregend, dass du das sagst, wirklich. Es haben viele Leute damals ähnliche Dinge empfunden und gesagt und die haben uns auch sehr gefördert, Deichtchen da in erster Linie.
Ja, stimmt, hat er auch
Philipp von Deichtchen was gefeatured. Mit Buddy von Deichtchen habe ich das im Prinzip gelernt, wie man im Studio überhaupt arbeitet.
Mhm.
Und der inzwischen verstorbene, sehr geliebte Sebi, Sebi Professionell, hat die Sachen gemischt. Und die haben sich das sehr früh, haben die das irgendwie gesehen und gehört und meinten, die Jungs, das ist so fresh, das muss raus, wir müssen das jetzt machen. Und dann hatten wir auch sofort Plattenverträge und so, waren bei Universal unter Vertrag und bei EMI im Verlag und da war auf einmal irgendwie riesig was los.
Hm.
Auch Geld.
Ja.
Problem ist nur, ich verstehe von dieser Art von Musik nichts. Das hat vielleicht bewirkt eine gewisse Naivität, mit der wir da reingegangen sind und dadurch ist vielleicht irgendwas entstanden, was andere als frisch und innovativ und neu empfunden haben. Und alle dachten auch, das wird das nächste große deutsche Ding. Es war dann auch die Zeit, wo Outkast und André 3000 dieses Doppelalbum gemacht haben. In so eine Richtung ging das ja alles auch. Also das André 3000 Album. Ist dann aber nicht das nächste große Ding geworden, weil es war dann vielleicht zu abgedreht, ich weiß es nicht. Ich höre jetzt inzwischen immer mal wieder, dass Leute Bilderbuch hören und dann sagen, ey, sag mal, hast du mal Bilderbuch gehört? Hello, anyone? Kann das sein, dass die Jungs irgendwie so 15 Jahre später so zu ähnlichen Schlüssen gekommen sind?
Ja, das stimmt. Das finde ich auch sehr nah beieinander.
Ich kenne Bilderbuch nicht, kann das jetzt nicht so richtig beurteilen, aber ich habe da mal reingehört und dachte, denkbar, dass die vielleicht damals im Kindergarten das gehört haben oder so. Ich weiß nicht, wie alt die Jungs sind. Ah, naja, gut. Ja, wurde nicht das nächste große Ding, weil es halt auch in sich nicht so richtig, ich verstehe davon nichts. Und das ist am Ende des Tages,
aber
das sagt man übrigens nicht, am Ende des Tages, tut mir leid.
Man macht nichts.
Wir schneiden ja nichts, oder?
Nee.
Okay, gut, fuck, jetzt habe ich es gesagt. Also, man soll von dem, was man da tut, so ein bisschen was verstehen. Und von dieser ganzen Neo-Musik.
Ja.
Diese Neo-Soul.
Also Popmusik.
Ja, Popmusik, ja. Ich habe davon eigentlich auch damals schon keine Ahnung gehabt. Ich habe immer nur zu Hause diese klassische Musik gehabt und dann irgendwann 60s Psychedelic Hippie-Musik.
Ja.
Rock'n'Roll. Und dann kam mit 16 Jazz dazu und schwarze Musik, Soul-Musik, immer nur altes Zeug. Ich habe die 80er schon immer gehasst, Popmusik im Prinzip schon immer verachtet.
Ja.
Also diese 80er Jahre Popmusik habe ich schon immer gehasst. Fürchterlich. Ja, und naja gut, also dann zu Hip-Hop hatte ich überhaupt keinen Zugang und zu so R&B-Musik und sowas. Aber dann durch die Deichchen, da hat sich das ein bisschen geändert und da hatte ich auf einmal so ein bisschen so einen Zugang. Und dann habe ich im Auto dieses Lied von Britney Spears, ihren ersten Hit mit den Neptunes,
Slave for You. Mhm.
Das gehört im Radio. Ja. Und dachte, warte mal ganz kurz, was ist das denn für Musik? Also das war so ein Erweckungserlebnis.
Ja.
Das war so, das habe ich gehört und ohne zu wissen, ich wusste, das ist Britney Spears wahrscheinlich, habe ich die Stimme erkannt, aber die Musik konnte ich überhaupt nicht einordnen. Habe das einfach nur gehört, also ich wusste nichts von dem Hype.
Ja.
Ich wusste gar nichts.
Ja.
Habe das gehört und dachte einfach nur, das ist jetzt echt irre. Und dann habe ich weiß nicht, ob ich Buddy gefragt habe, von Deichchen, sag mal, hast du mal dieses Slave for You von Britney Spears gehört? Meinte, ja, klar, von den Neptunes. Wer sind die Neptunes?
Ja,
die machen so mit Casio Beat Sounds und so, die machen so mit Keyboards Beats und sowas. Das war noch ganz früh und dann, man muss sagen, Naja, gut. Also, das war schon sehr, das war sehr beeindruckend.
Ja.
Und dann wollten wir sowas auch machen. So aus Spaß. Ja. Irgendwie, du hast Abi fertig, hast Zivildienst fertig. Dann hast du so eine Art Studio, also so ein paar Geräte. Und wenn du immer nur im Übungsraum Musik gemacht hast, mit ein paar anderen Jungs und mit Instrumenten,
ja.
Gitarre, Bass, Sing, Schlagzeug, so alte Vintage Keyboards und sowas. Das ist ja unglaublich nervig. Immer Proben, sich verabreden,
auch ist auch immer
dieses ganze Schleppen. Ah, und ja. Du kriegst es nie aufgenommen, musst dann immer zu irgendwelchen Leuten, die irgendwie dich freundlicherweise umsonst aufnehmen. Das klingt dann immer alles wie Müll.
Ja.
Und du hörst immer nur Jimi Hendrix, dann gehst du ins Studio, nimmst was auf und es klingt halt wie Trash. Weißt du? Und wenn du dann im Studio mit ein paar Geräten und Samplern Musik machst und es klingt sofort toll, dann ist das schon mal eine ästhetisch ziemlich überwältigende Erfahrung.
Ja. Ja.
Und dann drückst du da rum und dann kommt da Musik bei raus. Es klingt auch noch so ähnlich wie im Radio. Und dann hast du noch ein paar Ideen, die kein anderer hatte, weil du halt so blöd bist und nichts davon verstehst, machst du halt irgendwas. Und das ist dann, wenn du ein bisschen Glück hast, lustig und aufregend für andere.
Ja. Aber es ist ja dann, aber dann ist das Song entstehen oder dann war das Song schreiben und komponieren ja so ein bisschen, hat so ein bisschen auf Jam basiert.
Mit Jansen und Kowalski?
Ja.
Ja, genau. Also wir haben da rumgedrückt und Beats programmiert, also aufgenommen, produziert, Beats produziert. Das sind so die Playbacks, also das Instrumental von Soul und Hip-Hop.
Ja.
Musik im Prinzip. Und weil ich irgendwie so eine Art Sänger war, in meinem Grundverständnis, dachte ich, naja gut, dann muss man darüber halt singen.
Ja.
Was soll ich denn sonst machen?
Ja, normal.
Wahrscheinlich war ich damals dieser, was soll ich sonst machen, Typ.
Mhm.
Ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst machen soll dazu. Weil ich war nicht der Typ, der mit den Geräten gut klarkam.
Ja.
Das war immer Jansen.
Ja.
Der wusste, wie das mit dem Sampler geht und mit dem Computer und bedienen und technisch totaler Idiot, ich.
Ja.
Also, damals. Naja, gut, und dann singst du halt, weil was sollst du anderes machen? Und das probiert man dann so ein bisschen aus. Und Action, dieses erste Lied auf der Platte, das war so das Stück, mit dem das für mich irgendwie alles auf einmal, da habe ich gemerkt, oh, da ist jetzt irgendwas, da passiert gerade was Neues.
Ja.
Das hat dann immer, es ist eigentlich immer so, bei jeder Platte gibt es ein Stück, ist bis heute so, gibt es immer ein Stück, womit das beginnt und dann merkst du, okay, hier geht gerade sowas ganz Neues los.
Mhm.
War eigentlich bei allen Platten so, dass es immer ein entscheidendes neues Stück gab. Naja, aber das ist dann nicht so richtig geworden. Jansen und ich haben uns zerstritten, es war alles kompliziert, mein Vater ist gestorben, Band aufgelöst, keine Tournee gespielt, gecancelt. Damals war Cancel noch was anderes als heute. Und dann habe ich diese Krautrock-Platte gemacht.
Ja.
Andere Leute war so ein Stück, was ich aufgenommen habe mit so einem Typen aus New York, Hanan Rubinstein. So, das war dann auf einmal Musik, die ich kannte. Weil ich nicht wusste, was ich machen soll, habe ich halt irgendwelche Sachen ausprobiert, aber völlig anderes. Das hat die Plattenfirma dann auch nicht so begeistert, weil die dachten, es gibt vielleicht einen Nachfolger von Jansen und Kowalski.
Ja.
Und das gab es aber nicht. Und mit diesem Stück Andere Leute begann dann aber diese Krautrock-Phase. Da wurde dann eine ganze Platte draus, die ich mit Rubinstein gemacht habe. Ja. Er hat Drums gespielt, Bass gespielt. Das klang auch wie im Radio, weil er halt das davon verstanden hat. Ich habe immer was aufgenommen, habe es ihm rübergeschickt nach New York. Bin ins Bett gegangen und mit der Zeitumstellung bin ich morgens aufgewacht und hatte dann immer die ganzen eingespielten Drum-Tracks da.
Ja.
Das war halt Wahnsinn, weil in Deutschland ist Schlagzeug aufnehmen eine Riesensache.
Ja.
Mega Stress. Das ist ein Riesenstaatsakt. Das ist so, als würdest du irgendwie eine Bundeswehrkaserne umlegen wollen oder so. Das ist eine Riesensache.
Aber dann gibt's ja so Leute wie Moses Schneider.
Ja klar, Moses Berlin, Schneider.
Der einfach zwei Mikrofone hinstellt und sagt,
ja,
reicht.
Klar. Aber er ist halt fucking Moses Schneider, naja. Weißt du?
Oder Kurt Ebelhäuser macht das, glaube ich, auch mal.
Ja, es gibt auch Rick Rubin, der sich da einfach nur im Schneidersitz irgendwo hinsetzt.
Der ist ja angeblich, der lässt ja angeblich alles nur seine Engineer machen. Das ist gar nicht
also es gibt natürlich solche Leute.
Naja.
Aber du musst halt erstmal Moses Schneider sein und dann musst du auch wissen, welche zwei Mikrofone das sind und dann halt auch das Studio dafür haben, diese ganzen Dinge.
Mhm.
Die meisten sind nicht Moses Schneider.
Ja, das stimmt.
Vor allem, wenn du kein Geld hast. Na. Naja, und dann und Hanan, der wurde mir von meinem damaligen Management vorgestellt, vermittelt. Die meinten, da gibt's einen Typen in New York, mit dem musst du was machen. Der hat dann einfach über Nacht einen Led Zeppelin Drumtrack aufgenommen und mir zurückgeschickt. Es klang wie Led Zeppelin, es war gespielt wie Led Zeppelin. Und es kam einfach so über Nacht, per Mail.
Ja.
Das war der totale Wahnsinn. Das war das zweite Erweckungserlebnis nach Britney Spears und den Neptunes, dass man das einfach machen kann. Und so haben wir eine ganze Platte gemacht dann. Und dann habe ich ein bisschen zu mir zurückgefunden, weil von Psychedelic verstehe ich ein bisschen was.
Ja. Und war das dann ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber war das dann angenehmer?
Sehr viel angenehmer.
Ja. Also war dir das vorher richtig unangenehm, Musik zu machen, von der du keine Ahnung hast, sozusagen? Oder von der du gefühlt, oder von der du dachtest, hast du keine Ahnung?
Es war immer so ein bisschen Fasching.
Mhm.
So ein bisschen so tun, als ob.
Mhm. Fake it till you make it.
Ja, und dann legst du dir irgendwie so eine Batman-Kutte an und für so einen Tag denkst du dann auch wirklich, du bist Batman. Das kennst du ja aus dem Karneval.
Ja, ja, absolut.
Das ist dann irgendwann denkst du, du bist das auch, und dann fängst du an, dich so zu bewegen. Und aber das entspricht natürlich nicht der Wirklichkeit. Und das war damals immer so ein bisschen so. Das war sehr erfrischend für uns.
Ja.
Für mich auch, das zu machen. Aber es war immer, es war sehr weit weg von mir. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso das dann am Ende so ein Geheimtipp blieb. Also es gibt Menschen wie dich, das wusste ich damals und das weiß ich auch heute. Und das begegnet mir auch immer mal wieder, dass Leute sagen, ich habe das damals ohne Ende gehört. Dann freue ich mich immer. Und es ist natürlich schön, dass es das gab. Aber das war schon ein bisschen was für Experten. Und dass das nicht wirklich Pop-Mainstream wurde, hat, glaube ich, damit zu tun, dass man muss synchronisiert sein mit sich selbst.
Mhm.
Synchronicity ist ja so ein Begriff. Ich weiß nicht so richtig, auf Deutsch funktioniert der nicht, aber Synchronicity ist, glaube ich, entscheidend. Alles muss eins sein.
Ja.
Und mit dieser Krautrock-Platte, die hieß dann Neue Deutsche Reiselieder. Irrer Titel, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Was ist denn das für ein Titel? Ich meine, wie kommst du auf so eine Idee? Was soll das? Hat sich auch nie jemand drüber aufgeregt, aber ich meine, so ein fast ein aggressiver Titel, nicht? Ich meine, neu und deutsch, beides in so einen Titel zu setzen.
Naja, vor allem ist das ja die vor allem eine Krautrock-Platte zu nennen, weil die erste Assoziation ist ja Neue Deutsche Welle.
Ja, das weiß ich gar nicht, ob ich das damals so.
Ja, wahrscheinlich nicht, aber wenn man das in der Kombination sagt, denkt man da
wahrscheinlich. Ja. Naja, gut, also jedenfalls, da kam so ein bisschen mehr so dieses sich synchronisieren. Kam so ein bisschen zum Tragen.
Hm.
Das hat sich sehr gut angefühlt. Weil ich im Studio auf einmal wusste genau, was ich will. Ich hatte Vorstellungen, ich hatte Referenzen, ich wusste, es gab Berührungspunkte mit mir selbst.
Ja. Was ist denn so dein liebstes Led Zeppelin-Album?
Ja, das ist schwierig, weil auf allen Alben, also mit Physical Graffiti hört's auf.
Ja.
Alles danach ist, also kenne ich nicht, weil ich habe es immer nicht ertragen.
Was kommt dann noch? Coda oder was? Nee.
Genau, Coda war das nächste und dann kommt dann
und dieses so Eingepackte?
Das ist alles fürchterlich. Ich habe ein riesiges Problem mit allem, was ab Mitte so der 70er passiert ist.
Verstehe.
Ich kann den Sound nicht mehr ertragen und es hat sich dann auch im Kopf der Leute irgendwas verändert. Vielleicht war es das Kokain, ich weiß es nicht. Aber irgendwas hat sich geändert. Diese 80er haben sich angekündigt.
Ja.
Das schwarze Loch der Menschheit. Und deshalb ist alles ab 75 praktisch nicht mehr. Ich glaube, naja, Physical Graffiti war 76.
Ja.
Aber so um die Zeit hört's für mich auf. Und vielleicht, wenn ich drüber nachdenke, also als gesamtes Album wahrscheinlich Physical Graffiti.
Ja.
Nicht das zweite, vielleicht das erste. Schwer zu sagen. Was ist denn deins?
Houses of the Holy.
Ja, das ist natürlich geil, mit dem Rain-Song.
Ja, mit dem Rain-Song und auch mit dieser James Brown-Parodie auf der zweiten Seite irgendwo, The Ocean und so.
Ja, das ist natürlich sehr schön, aber das ist eigentlich nur der Rain-Song, den ich von dem Album so richtig toll finde.
Ja.
Bei Physical Graffiti gibt es eine sehr, sehr hohe Frequenz von Stücken, die ich alle mag.
Ja. Ja, es geht mir mit Houses so, weil da auch, ich finde, das Schlagzeug auf dieser Platte klingt so unfassbar satt. So.
Bonham war
echt krass.
Echter Meister.
Ja,
Bonham war echt krass. War auch immer, ist auch der größte Drum-Sound, den es gibt, glaube ich, in der ganzen Rockgeschichte.
Na.
Ja, aber der war auch dem Wahnsinn verfallen.
Ja, das.
Saß da in seinem Landhaus.
Gab es damals oft, ne?
Irrsinnig viel gesoffen. Das sah bei dem so aus wie hier mit diesem Rollwagen. Ja, also Physical Graffiti und Led Zeppelin. Ja, das war diese Krautrock-Zeit. Das war sehr schön. Aber man muss sagen, auch das kam dann irgendwie zu so einem Ende.
Ja.
Das war so eine Schälung. Das war so eine Art Befreiungs- und sich emanzipieren von dieser ganzen. Ich habe danach fast nie wieder Songs im Sinne von Songs geschrieben oder aufgenommen.
Ja.
Außer diesen einen kleinen Radio-Hit How I Think of You, der kam 2015 raus.
Ja.
Das war aber mehr so ein, da habe ich mehr so eine Art Film-Soundtrack geschrieben, aber als Platte, und da war dann Love-Song drauf. Das ist mehr so passiert.
Ja.
Die restliche Platte besteht kaum aus Songs. Eigentlich nie wieder so richtig Songs geschrieben. Und das ist die eigentliche Befreiung gewesen von allem. Also freie Musik zu machen, die nicht mehr in der Struktur von Pop-Songs veranlagt ist, sondern Klaviermusik, die dann irgendwie angefangen hat und die mich mit diesem Klaus Lemke zusammengebracht hat, so ein Filmregisseur, mit dem ich viel arbeite, der sich in so ein Klavierstück verliebt hat, was es dann gab irgendwann mal, wovon ich nicht wusste, was macht man damit. Und daraus wurde dann diese ganze neue Musik, die ich jetzt seit 10 Jahren mache. Seit 10 Jahren gibt es sowas wie Kontinuität.
Ja, aber da frage ich mich bei dir ja immer, also wenn man jetzt, ne, wir sind jetzt so ein bisschen mal so im, sind jetzt mal so quer über deine Diskografie gesprungen und die Entwicklung gesprungen und so. Und da frage ich mich immer, ob es jetzt auch noch einen nächsten Schritt für dich gibt. Auch wieder so eine Abkehr davon und du als nächstes.
Also es wird sicher nicht passieren, dass ich stilistisch, also ich werde jetzt keine Reggae-Platte oder so machen oder eine Techno-Platte oder irgendwas. Ich glaube, dass sich das immer in dieser Welt weiterhin bewegen wird. Ja. Dieser Welt, die irgendwie aus der Klassik kommt, die gute, alte, goldene Jazzzeit irgendwie mit berührt, der 50er und 60er Jahre. Es gibt Ideen, die ich so ganz vage im Kopf habe. Vielleicht, also ich würde wahnsinnig gern vielleicht nochmal so eine Trio- oder Quartettplatte machen mit so 60s-artiger, so Soul-Jazz-Musik.
Mhm.
So richtig straighte Beats, bisschen funky.
Ja.
Aber da muss man irrsinnig aufpassen, weil das ist natürlich unendlich spießig. Und man kann ja nicht einfach eine Retro-Platte machen. Wobei, kann man schon. Die Zeit erlaubt das jetzt.
Naja.
Aber das wäre auch immer noch, das wäre im Prinzip das, was auch auf dem Album Kill Your Babies, das kam nach der Krautrock-Platte, da gibt es auch schon 1-2 Stücke, die sind ein bisschen in dieser Richtung.
Mhm.
Und auf der I Love You-Platte, die kam danach, gibt's auch ein paar Stücke, die schon in dieser Richtung, also es wäre immer noch kein richtiger Bruch.
Ja.
Ich glaube, dieser große Bruch, der kommt nicht mehr. Das ist einerseits vielleicht ein bisschen enttäuschend und dann andererseits für mich aber ganz beruhigend, dass ich jetzt schon über so einen längeren Zeitraum, man versucht ja doch irgendwie vorzudringen zu irgendwas. Damit bin ich jetzt seit 10 Jahren beschäftigt, zu etwas vorzudringen.
Mhm.
Es ist jetzt nicht so das allerschlechteste Gefühl.
Na.
Und die schlechteste Platte deines Lebens ganz am Anfang gemacht zu haben, ist eine ganz beruhigende, so, Abfolge der Dinge.
Ja.
Ich habe heute Morgen gerade von Kool & The Gang dieses Album Music is the Message gehört. Das war, glaube ich, ihr drittes Album.
Ja.
Dieses blaue.
Ja.
Das war noch in der Zeit, wo die Anfang der 70er sehr funky und jazzig und wirklich schmutzig waren.
Mhm.
Unglaublich cool.
Ja.
Da gab es vielleicht 4 Platten.
So Machine Gun und, nee, Machine Gun waren ja Commodores, aber ja, ja.
Noch bevor es wirklich, also bevor es Songs waren, bevor sie wirklich gesungen haben und bevor es dann irgendwann Disco und It's Ladies Night wurde.
Ja.
Und die sind das beste Beispiel dafür, wie das ist, wenn eine Band oder auch ein Künstler am Anfang wirklich Sachen macht, die unglaublich toll sind, tief, weit, schmutzig, wirklich nah dran an den Dingen.
Ja.
Und dann nach ein paar Platten, du kannst es nachvollziehen, wenn du die Platten nacheinander hörst, wird's halt immer glatter und immer glatter und dann irgendwann kommt dabei raus, oh yeah, it's ladies night,
Celebration.
Oh what a night. Ja. Ist natürlich toll, dass man Silvester solche Platten auflegen kann. Aber es ist fürchterlich für die Menschheitsgeschichte. Es ist einfach ganz schrecklich, weißt du? Und das passiert so vielen.
Ja.
Earth, Wind & Fire sind auch so ein Beispiel. Die haben 2 wirklich tolle Platten gemacht. Die erste, die kann man nicht wirklich ernst nehmen, da haben sie noch so irgendwie gedaddelt. Aber die zweite und die dritte, die hieß Time is on Your Side, glaube ich, oder so. Diese 2 waren irre.
Ja.
Die habe ich gestern gerade gehört.
Ja.
Und dann dachte ich auch, Wahnsinn, wie aus so einer Band dann so eine Disco-Band wird.
Ja.
Und das ist so erschreckend. So erschreckend. Die wenigsten haben das überlebt, die 70er. Das Ende der 70er und dann die 80er. Bowie war vielleicht so ein toller, ein tolles Beispiel dafür, wie man das alles überleben kann.
Ja.
Motorhead auch irgendwie auf eine Art.
Wobei wir die Motorhead-Disco-Alben mal ausklammern an dieser Stelle. Ich habe mal das, da fällt mir auch ein, ich habe das mal in so einer Sitcom, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welches es war, da hat einer eine Hochzeit organisiert und musste dann immer wieder zur Braut hingehen und mit ihr alles abklären, wegen dem Budget. Und musste sie immer danach fragen, was sie jetzt genau haben will. Und dann ging irgendwann zu ihr hin und hat gesagt, okay, jetzt geht's noch, letzter Punkt, mit dem Budget, das ich noch übrig habe. Ich hatte mal geguckt, dafür kriege ich entweder eine Kool & The Gang Coverband oder Kool & The Gang. Dann hat sie gesagt, nimm die Coverband.
Ja, man lacht darüber, aber es ist echt traurig.
Es ist
schrecklich, weißt du. Ich habe auch eine Zeit lang mir versucht, diese alten großen Bands live anzuschauen. Mhm. The Who habe ich mir zum Beispiel mal live angeschaut vor ein paar Jahren. Das ist alles nicht schön. Die einzigen, bei denen ich das wirklich in Ordnung fand, waren tatsächlich Motorhead.
Ja.
Das war so unfassbar geil. Noch kurz bevor Lemmy gestorben ist, vor ein paar Jahren war das, naja, jetzt auch 10 Jahre her. Die habe ich gesehen und dachte, okay, wenn man es so macht, ist okay.
Ha. Ich finde Iggy Pop zum Beispiel live auch immer noch.
Ja, Iggy Pop ist auch ein Beispiel. Als ich Bowie erwähnt habe, ging er mir auch kurz durch den Kopf. Iggy Pop ist so ein Beispiel, wie man das gut schaffen kann.
Ich habe aber auch vor ein paar Jahren habe ich in der Waldbühne Paul McCartney gesehen, weil ich einmal einen Beatle live sehen wollte.
Ich finde nicht, dass dem das gut gelungen ist.
Ich finde, er hat es irgendwie gut gemacht. Ich finde auch so die modernen Alben von ihm irgendwie, das letzte Album war auch irgendwie wieder gut und so.
Ja, weißt du, irgendwie wieder gut?
Naja,
es ist
halt
keine
so,
Währung, das ist so wie nett.
Ja, aber es ist halt, wenn du Paul McCartney bist, dann musst du wirklich niemandem mehr irgendwas beweisen. Das ist natürlich,
das ist ein Riesenproblem.
Das korrumpiert,
das korrumpiert
die Kreativität extrem.
Riesenproblem.
Aber
also es ist natürlich brutal, das zu sagen, aber Leute, die das nicht überlebt haben, George Harrison oder John Lennon, also dem Werk ist das sicher förderlicher.
Das ja, ich glaube, bei nicht, John Lennon glaube ich das zum Beispiel auch, ganz extrem.
Weiß man nicht, was der, willst du das wirklich wissen? Ich finde auch Miles Davis, das ist, ich habe vor einiger Zeit gerade einen Text geschrieben, einen längeren in der Zeit über ein unglaublich tolles Jazz-Album, wo ich dann auch ein paar Sätze dazu verloren habe, dass ich ab Mitte der 70er einfach, Anfang Mitte 70er einfach Jazz tot war für mich und auch geblieben ist.
Ja.
Gab irrsinnigen Stress in der Jazzpolizei, so nennt man die Leute.
Kann ich mir vorstellen.
Riesenstress deswegen. Aber das hätte alles nicht passieren dürfen, weißt du, das ist schrecklich.
Ja.
diese Verirrungen, die da stattgefunden haben bei so vielen Künstlern. Und der Zeitgeist war damals, also der Umbruch, das kann man natürlich alles nachvollziehen, aber ich als liebender Hörer,
ja,
der nichts mehr liebt als Miles Davis zum Beispiel, ja, in seiner goldenen Zeit, die vielleicht irgendwann Mitte der 60er aufgehört hat, spätestens, dass dann so schreckliche Dinge passieren, in meinen Augen schreckliche Dinge,
ja,
das tut mir weh. Und ich will auch nicht den Bassisten von Led Zeppelin mit so einem hässlichen 90er-Jahre-Fünfseiter-Bass, ja, auf der Bühne
so
sehen,
fretless,
weißt du? So ein fretless-Fünfseiter, der keinen Kopf hat, weißt, ja, du? Sowas will ich alles nicht sehen.
Ja, das
will ich nicht erleben. Und ich wünschte eigentlich auch, naja gut, okay, also sollte man, wo man über Motorhead spricht, eigentlich mal einen Drink nehmen? War das die Idee?
Es ist ja, bei der Nils Wogeberg-Erfahrung wollen wir es unseren Gästen immer so angenehm wie möglich machen und fragen vorher, was sie für Snacks wollen.
Was habe ich gesagt?
So. Du hast gesagt, Whisky, kaltes Mineralwasser und Rauchmandeln. Deswegen haben wir das hier auch alles bereitgestellt.
Total gut.
und wir machen auch, wir gucken immer, wer so Vorbilder oder Inspirationen oder Idole unserer Gäste sein können, damit man sich eben auch direkt wie zu Hause fühlt und rahmen die ein. Und deswegen haben wir dir da auch Glenn Gould hingestellt.
Das habt ihr echt gemacht?
Ja.
Ich werd verrückt. Das hat ja noch nie irgendwer gemacht. Das habt ihr gemacht?
Ja, wir haben nur vergessen, es einzurahmen jetzt bei dir.
Dabei rede ich gar nicht so richtig oft über Glenn Gould.
Aber du hast irgendwann mal gesagt, dass das eine große Inspiration für dich war, oder dass du eben diesen Film
hast. Ja, so, diese Brahms-Platte von ihm, die Intermezzi, das ist eigentlich das Allergrößte.
Was magst du denn für einen Whisky? Ich habe eigentlich hauptsächlich Bourbon, weil ich immer Bourbon trinke.
Also ich hätte Four Roses, Writer's Tears, das ist ein irischer.
Four Roses?
Ja.
Finde ich gut.
Four Roses, das ist mein Lieblingsbourbon. Brauchst du Eis?
Wie machst du es?
Ich würde mal ein bisschen Eis holen.
Weißt du, das ist echt so eine Sache mit diesem Eis. Das mit dem Eis ist so wie mit Iran. Es gibt ja Leute, die sind der Meinung, Eis im Whisky ist schändlich.
Ja.
Aber dann gibt es wiederum, also das ist die verbreitete Meinung,
ja,
so wie Rotwein muss halt, darf nicht gekühlt sein.
Ja.
Und dann gibt's die Leute, die wirklich Ahnung haben, die wissen, natürlich darf man auch Eis da rein tun.
Ja.
Aber das sind halt die wirklich Erleuchteten.
Ja.
Iran ist ein ähnliches Problem.
Was?
Ich bin ja Perser.
Genau.
Es heißt Iran.
Ja.
Es heißt der Irak, die Schweiz,
ja,
der Libanon, aber Deutschland, Iran, kein Artikel.
Ah,
man denkt schön, aber aus irgendwelchen Gründen,
das ist der Iran.
Es heißt der Iran.
Ja.
Und von der Zeit zur Süddeutschen bis zur FAZ, jeder macht es irgendwie auf seine Art.
Ja.
Aber es heißt, das Land heißt einfach Iran.
Verstehe.
Das ist einfach so.
Hm.
Im Deutschen heißt das Land Iran. Das heißt, wenn du es richtig machst und sagst, er ist nach Iran geflogen,
ja,
dann denken alle, du hast gerade gesagt, ich gehe jetzt nach Aldi.
Ja, verstehe.
Wenn du es aber wiederum
falsch
so
sagst,
machst, wie alle es denken,
mhm,
machst du es halt falsch. Du bist,
mhm,
ein Idiot.
Mhm.
Wenn du sagst, im Iran,
ja,
ist das und das passiert, er ist in den Iran geflogen, machst es so, wie alle richtig es für richtig halten,
ja,
aber du tust etwas Falsches.
Ja,
das kannst du wieder vor dir selbst schwer vertreten.
Ja.
Quält mich.
Verstehe ich. Ja, dann hol ich schnell Eis und dann stoßen wir an. Auf
du bist
Iran.
Bist auch ein Erleuchteter.
Ich trinke wahnsinnig gerne also Whisky mit Eis. Mir ist halt auch scheißegal, ob das Bourbon oder Scotch ist. Hauptsache, der schmeckt. Und da ist Eis
genau,
einfach immer gut.
Gut, dann machen wir jetzt Eis.
Okay, ich hol schnell. Warte.
Ich müsste jetzt eigentlich so eine Art Werbeunterbrechung moderieren. Weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Jetzt sehe ich dieses tolle Foto von Glenn Gould vor mir. Ein Zettel, pink, frisch desinfiziert. Auf dem Tisch hier, mit einem Herz drauf. Dann diese unglaubliche Minibar, wo alles drauf zu stehen scheint, was ein Mensch sich wünschen kann, der trinken möchte. Hab eine kleine Werbeunterbrechung durchmoderiert hier.
Willst du, wie viel darf ich dir rein?
Was machst du denn? Zwei?
Ja.
Danke.
So. Ich habe lange kein Whisky mehr getrunken, fällt mir da auf.
Ich bin auch gerade in einer sehr asketischen Phase.
Ja.
Deshalb ist das jetzt was sehr Besonderes.
Ja, freue ich mich. Zum Wohl.
Cheers. In der früheren Welt, vor Corona,
ja,
da war das meine Lieblingsbeschäftigung.
Whisky trinken.
Um zum Beispiel Depressionen zu bekämpfen. Also depressive Tage.
Ja.
Keine echten Depressionen, aber wenn ich so depressive Tage hatte, dann bin ich immer in eine Hotelbar gegangen und habe mir dann da einen Whisky bestellt oder zwei. Diese rauchigen Nüsse, daher kommt diese Sache.
Ah, okay, alles klar.
Ich habe das wahnsinnig geliebt, da alleine zu sitzen und dann, da will ja auch nie irgendwer was von dir.
Ja.
Sehr anonym, hochprofessionell und dann guckst du ein bisschen aufs Telefon, wirst so ein bisschen, so langsam so ein bisschen angetrunken.
Hm.
Du wirst betrunken, nicht? Ja. Du wirst betrunken.
Erstes Mal angetrunken, dann betrunken.
Und dann guckst du aufs Handy und dann ergibt sich vielleicht noch irgendwas. Oder auch nicht. Das fehlt mir sehr. Das fehlt mir wirklich sehr. Diese Hotels und die Bars.
Ich finde Hotelbars auch, das sind, ich glaube, zum Trinken mit meine absoluten Lieblingsorte. Weil ich glaube, ich die interessantesten Erlebnisse hatte, wenn ich alleine in eine Hotelbar gegangen bin.
Weil du unterwegs warst?
Weil ich unterwegs war, ja.
Oder gehst du auch in der eigenen Stadt in Hotelbars?
Gehe ich auch, also nicht so oft.
Aber das ist das, was ich meine.
Naja.
Also nicht unterwegs.
Naja.
Ich bin nicht unterwegs und lost in translation.
Nee.
Nicht das, sondern in Berlin.
Ja, aber zu Hause mache ich das auch manchmal.
Das ist so gut.
Es sind einfach...
Ich habe es jetzt den ganzen Sommer über, aber obwohl man ja sich relativ locker und frei bewegt hat, das habe ich den ganzen Sommer über nicht gemacht.
Ja.
Und ist es draußen überhaupt nicht das Gleiche?
Nee, überhaupt nicht.
Also nein, draußen im Hotel was trinken, das ist Horror.
Ja.
Das soziale Gegenteil von dieser abgeschirmten, anonymen Höhle, in die man da geht.
Ja.
Ob das jemals wiederkommt?
Ich mag es auch am liebsten, wenn es Hotelbars sind in Hotels, klar, Hotelbar gibt es ja sowieso nur in sozusagen besseren Hotels.
Natürlich besser.
Aber wenn das Hotel trotzdem ein bisschen älter ist, so diese modernen, besseren Hotels, da finde ich die Bars eher so ein bisschen anstrengend, weil
Stimmt.
das ja so Ausgehbars sind quasi.
Stimmt. Ach so, du meinst, dann läuft da elektronische Musik und
sowas. Ja, und auch so, gibt es dann auch so neue Cocktailkreationen und sowas.
Also in
die
Köln.
Die bestimmt auch lecker sind, aber.
Ja, fürchterlich. In Köln das Excelsior, am Hauptbahnhof, beim Dom.
Ja.
Das ist immer super. Mein Zufluchtsort gewesen. Wenn du sagst Rheinland, meinst du Köln.
Genau.
Ja. Ich habe da ja öfter Theatersachen gemacht, Theaterstücke am Schauspielhaus.
Ja.
Und habe dann dafür ein oder zwei Monate gewohnt. Immer mal wieder. Und ich habe das so geliebt, da hinzugehen.
Ja.
Auch wenn ich gut drauf war. Aber ich weiß auch, dass ich da manchmal wirklich so aus medizinischen Gründen hingegangen bin. Ich war vor zwei Wochen in Köln, als das losging mit diesem Beherbergungsverbot, musste ich nochmal eine Reise antreten zur Buchmesse, hatte dann Auftritt und war dann in Köln und ich konnte es nicht anders, ich musste da rein. Bin nochmal ins Excelsior gegangen und habe da, bevor mein Zug gefahren ist, einen Drink genommen. Die Welt ist so gut in diesen Orten.
Ja.
Und das bisschen, was man mehr zahlt, wird aufgewogen durch so viel anderes.
Ja, na klar. Also ich finde es manchmal auch völlig okay, dass es dann nicht günstig ist oder so. Wenn ich dafür irgendein Gefühl kriege, das ich haben will.
Sehr richtig. Ich hätte es nicht besser sagen können.
Klingt,
aber man will unterschiedliche Gefühle da.
Na.
Manchmal ist man angehypt und will was erleben. Manchmal will man total runterkommen. Manchmal will man einfach nur Zeit überbrücken. Manchmal braucht man einfach nur... ich habe einen Film gesehen. Jung. Von Henning Gronkowski. Weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast.
Nee.
Oh. Nichts mitbekommen.
Nee.
Henning Gronkowski ist ein sehr lieber Freund, der hat einen Film gemacht über, oh ja, jetzt geht's los.
Ich mach dir mal fürs Hotelbar.
Die geräucherten Nüsschen. Wollen wir das in diese Schale und dann hast du ein paar und ich habe ein paar? Danke. Der hat einen Film gemacht über so eine also über Techno-Kids hier aus Berlin, die sich halt auf eine unfassbare Art und Weise mit Ketamin und GHP und Speed und allem wegknallen und die ganze Zeit nur feiern und gerade durchs Abitur gehen. Recht dokumentarisch inszeniert, geschrieben, gefilmt. Die Leute spielen irgendwie sich selbst, aber irgendwie auch nicht.
So ein bisschen Richtung Kids.
Richtung Kids auf neu und ein bisschen anders. Und den habe ich in München gesehen. Hab dafür Musik gemacht. Auch die größte Filmmusik ist, der größte Teil davon ist von DJ Hell. Sehr guter Soundtrack. Jedenfalls dieser Film ist, der ist so brutal ehrlich und hart und schmutzig und deprimierend auch und in dieser ganzen überwältigenden Bildwelt auch, das haut einen wirklich um. Sehr ästhetisch.
Ja.
Es nimmt einfach wahnsinnig mit. Und als ich den dann gesehen habe in der Premiere das erste Mal, ich wusste danach nicht, was ich tun soll und bin dann ins Schumanns gegangen in München. Das war nicht weit. Das hatte wirklich, ich wusste, das Einzige, was mich jetzt noch rettet, ist, in so einem Laden zu sitzen und einen Whisky zu bestellen.
Ja.
Und das hat dann wirklich was Therapeutisches. Weil du sagst, man will ja diese Gefühle, die man da haben will.
Ja.
Und dieser Film hat mich so durcheinander gebracht. Und ich war so, ich fand das toll, aber ich war angewidert. Ich war komplett fertig einfach mit den Nerven. Das ist mir nur passiert mit diesem anderen Film, Johnny Got His Gun.
Ja.
Johnny zieht in den Krieg.
Ja.
Dieser Schwarz-Weiß-Film, wo aus dem Ersten Weltkrieg dieser Soldat zurückkommt und aus der Ich-Perspektive des Soldaten wird erzählt, wie er auf dieser Bahre aufwacht und dann Schritt für Schritt alles in Ich-Form erzählt, realisiert, wirklich über einen Zeitraum von Wochen, realisiert er, dass er im Prinzip nur noch so ein Korso ist, nennt man das?
Torso, nicht Korso.
Er hat keine Arme mehr, er hat keine Beine mehr und er hat aber auch gar kein Gesicht mehr. Er ist nur noch so eine Art lebendes Stück Fleisch. Aber offensichtlich hat er noch eine Seele und kann denken. Und fängt dann an wahrzunehmen, wie diese ganzen Militärärzte dann ihn sozusagen als außerordentliches Experiment untersuchen. Und es ist ein grausamer Film. Und das war der einzige Film, der mich je so durcheinander gebracht hat. Den habe ich gesehen, ist natürlich auch ästhetisch. Es haut einen völlig um. Ist wunderschön, aber es ist halt grausam.
Ja.
Da war ich auch völlig am Ende. Und jetzt nach Jung ging mir das ähnlich. Also auf eine gute Art. Und Schumanns in München?
Auch eine sehr gute Bar.
Sowas fehlt hier.
Victoria Bar.
Ist nicht das Gleiche. Und du bekommst ja nichts zu essen.
Ja, okay.
Problem. Das ist ein Problem. Keine Bratkartoffeln ist immer ein Problem. Ein Riesenproblem.
Aber ich finde es so gut, dass man bei der Victoria Bar, wenn man dann Lust hat, noch gegenüber ins Kumpelnest gehen kann.
Ja, ich mach das selten. Ich bin selten in der Victoria Bar und im Kumpelnest bin ich so gut wie nie. Ich bin irgendwie in dieser Gegend da kaum.
Ja, in der Gegend bin ich auch kaum, aber wenn
du gehst gezielt dahin, ist ein gezielter Zugriff.
Also in die Victoria Bar gehe ich gezielt und fast immer sitze ich so lange da drin, dass ich dann noch ins Kumpelnest rübergehe. Und ich liebe das Kumpelnest aber auch total. Manchmal denke ich, ich könnte auch einfach direkt ins Kumpelnest gehen, aber irgendwie hat sich das bei mir so ritualisiert, dass ich erst in die Victoria und dann rüber ins Kumpelnest
gehe. Ich mag so gern wie die Kellner in der Victoria Bar. Deshalb hast du natürlich recht, die Victoria Bar hat fast dieses, die hat schon so ein bisschen dieses Niveau, das kommt aber durch die weißen Schürzen und die professionellen Kellner, den weißen Hemden, die nehmen das ja sehr ernst.
Ja.
Ich find's so toll, wenn es spät wird, wie die hinter der Bar sich selber diese irrsinnigen Champagner-Drinks machen, aus diesen kleinen, kelchartigen Gläsern mit ausgewählten Freunden da in dieser Ecke dann sich diese Champagner-Cocktails machen und die dann trinken. Dann denke ich mir, was trinkt ihr da? Ich will das auch. Und du weißt ganz genau, das, was die da trinken, gibt's hier nicht.
Ja.
Das bekommst du nicht. Als Zivilist. Ja. Weil das sind auch echte Experten. Ja, die Victoria. Aber wann wollen wir nicht drüber reden? Wir reden nicht über Corona.
Nee.
Nicht über Politik.
Okay.
Nicht über Twitter.
Ja.
Das ist ja praktisch Politik. Und ich hatte noch was, über ich nicht reden wollte.
Echt?
Ja, was könnte das denn sein? Übrigens, ich bin echter Fan von deinen Sachen im Internet.
Na, vielen Dank.
Ich muss so oft mich irrsinnig bepissen. Ja. Es gibt nicht viele Leute, denen ich wirklich mit Leidenschaft im Internet folge. Ja. Du bist zum Beispiel der Grund, wieso ich das Dschungel, wie heißt das?
Dschungelcamp.
Ja. Na. Ich habe das noch nie gesehen, aber ich empfinde es als Hochkultur. Es ist nur dein Verdienst. Und immer wenn ich weiß, irgendwann kommt wieder diese Jahreszeit, wo du dann anfängst, so meine Kinder, jetzt, ich weiß gar nicht, was ihr da macht. Seid ihr so eine Art Gruppe?
Ja, irgendwie schon.
Das ist so eine Art organisierte.
Ja, da treffen sich immer die gleichen, die da, also mittlerweile seit Jahren hat sich das.
Ich empfinde
so
das Dschungelcamp wegen dir und naja gut, Anna Pritzkau gibt es noch. Anna Pritzkau, Freundin, die schreibt für die FAS und hat jetzt ein ganz tolles neues Buch geschrieben und veröffentlicht. Die guckt das auch immer.
Ja.
Und die ist, sagen wir mal, also die beschäftigt sich mit den Dingen und so. Feuilleton. Guckt das aber mit der gleichen Ernsthaftigkeit wie du. Und ihr zwei seid meine echten Referenzpunkte, um Trash-TV, vermeintliches,
ja,
wirklich ernst zu nehmen. Und ich habe immer wieder Erlebnisse, wo du irgendwas postest und wo ich dann immer denke, das Internet ist, dafür ist das Internet da, dass man einfach wirklich, das ist einfach so lustig. Ich kann jetzt auch keinen mehr benennen, aber wenn man, es ist schwer durch deine Timeline sich zu klicken.
Ja.
Aber wenn man das macht, wenn es, weißt du, das ist das, was mich aufregt. Wieso? Ich meine, es gibt so, offensichtlich speichern sie doch alles, was ich tue bei Facebook.
Ja.
Ich finde das ja auch richtig, weil es ist halt das ist ja das,
der Deal.
Das ist der Deal.
Ja.
Anders funktioniert das ja nicht. Ich like auch manchmal Sachen einfach nur, damit der Algorithmus versteht, okay, er will davon mehr. Das hat ja eine Funktionalität,
ja,
nicht blöd. Also das wird alles gespeichert. Wieso kann ich nicht eingeben in einem Suchfenster Nils Bokelberg likes von Malakoff Kowalski?
Das stimmt.
Das ist eine total klare Suchanforderung.
Ja.
Warum geht das nicht?
Ja.
Warum geht das nicht?
Das
ich könnte in die Sendung kommen und jetzt dir sagen, pass mal auf, vor 3,5 Jahren hast du das und das gebucht. Und ich sitze da manchmal nur und schrei, verstehst du? Ich schrei einfach nur. Und es ist wahnsinnig komisch. Ich liebe das wirklich sehr. Ich kann es jetzt leider nicht benennen. Aber du weißt, was ich meine.
Absolut. Es gibt aber, es gibt so eine lustige Anekdote von uns beiden.
Dir und mir?
Ja. Die dann, wo wir über Facebook dann drüber kommuniziert haben. Weil ich habe mal vor vielen Jahren, habe ich mal behauptet, aus Spaß, dass ich jetzt der neue Chefredakteur des Specs werden würde. Habe ich dann auf Facebook geschrieben.
Siehst du, ich weiß jetzt noch, ich kann mich nicht erinnern, aber es ist genau so ein Ding. Was habe ich dann gemacht?
Ja, nee, dann war irgendwie die Specs hatte, der ist gerade der Chefredakteur weggefallen und dann habe ich auf Facebook einfach so geschrieben als Post, okay Leute, ich mach's.
Ich mach's.
Ich werde ab nächste Woche Chefredakteur des Specs. Und dann, und so, also so ein klarer Gag irgendwie, weil ich ja auch quasi immer so eine Art Feindbild für die Specs war, auf eine gewisse Art.
Ist das so?
Ja, also ganz früher als Viva-Moderator halt, war ich natürlich für die ätzend, so, und ich mochte die aber immer. Und dann habe ich das so geschrieben, so als Gag. Und zwei Wochen später hast du mir eine Direktnachricht auf Facebook geschrieben und hast gesagt, ey Nils, ich muss dir das erzählen. Ich habe mich gestern mit einem Kumpel getroffen, irgendwie, was trinken oder so. Und dann nimmt er mich irgendwann zur Seite und sagt, hast du schon gehört? Der Bokelberg wird jetzt Chefredakteur des X. Und das wolltest du mir irgendwie erzählen, diese Geschichte. Und die hat wirklich sehr meinen Tag versüßt. Dass man das wirklich schafft.
Jetzt kann ich mich sogar ganz, ganz dunkel irgendwie dran erinnern. Ich weiß nicht mehr, wer das war, der mir das gesteckt hat, aber der hat den Witz nicht verstanden.
Nee, dass man das, vielleicht ist es bei ihm auch dann gar nicht mehr als Witz angekommen,
das
sondern so von Hören sagen.
Nein, genau.
Dass man das schafft, so aktiv ein Gerücht zu streuen, das fand ich so beeindruckend.
Ich kann mich aber an dieses Erlebnis erinnern. Okay, ich mach's. Ja, sehr, sehr gut. Die Specs, die hat, da haben wir eine unterschiedliche Geschichte. Die haben sehr viel für mich getan.
Na.
Als ich aus dieser Pop-Welt kam, wo es immer nur darum ging, kommen wir jetzt in die Bravo oder nicht,
ja,
diese ganzen Dinge. Gala, roter Teppich.
Richtige Adresse.
Roter Teppich. ich war jetzt gerade in der Gala.
Ja.
Andere Situation. Ein paar Jahre später, roter,
ja,
Teppich, Oskar Röhler, der neue Fassbinder-Film.
Ja.
Andere Situation. Aber jedenfalls, damals wollte man in die Gala, weil man der Meinung war, man ist ja Pop.
Ja.
Und Popmusik gehört dann auch in die Gala,
ja,
und,
ja,
in die Brigitte und das will man alles.
Ja.
Witzigerweise habe ich das dann erst mit dieser Klaviermusik alles geschafft und nicht damals mit dieser Neptunes-Musik. Jedenfalls, ja, Bravo und Viva wollte man immer.
Ja.
Klar,
ja,
wollte man immer Playlisten, dann immer diese Meetings, MTV, Viva.
Ja.
Erstes Videomeeting, sieht gut aus. Dann zwei Tage später, weiß nicht. Und dann, nee, lief nicht gut, müssen nächste Woche, da gab es dann immer diese Wiedervorlage oder so, dann in zwei Wochen nochmal probieren und sie haben gesagt, ja, vielleicht. Und war immer ein riesiges Desaster,
ja,
in die Playlisten zu kommen, wie die Videorotation.
Ja.
Naja, jedenfalls, aus dieser Welt kam ich und dann habe ich diese Krautrock-Sache gemacht, diese Platte. Und das Stück Andere Leute, dafür hat Klaus Lemke ein Video gemacht, dieser Regisseur.
Mhm.
Dieser Münchner, der ist jetzt 80 geworden gerade, mit dem habe ich jetzt 10, 11 Filme gemacht inzwischen. Und damals war sein Video für Andere Leute ein recht, sagen wir mal, das war ein etwas unerwarteter Ansatz für ein Video. Und das haben wir dann fertig gemacht und dann meinte Lemke, Cowboy, du brennst jetzt eine DVD. Und die sitzen da in Berlin, guck im Internet, wo die sitzen, die Specs, du weißt schon, Cowboy, das Magazin, du gehst da hin, da in Kreuzberg sitzen die irgendwo, da gehst du rein und legst in die DVD hin und sagst, das hier ist meine neue Single, das Video ist von Klaus Lemke, schöne Grüße. Dann dachte ich, Digga, das kann ich nicht machen, ne? Digga, das kannst du machen. Digga, wenn du das nicht machst, dann ist unsere Zusammenarbeit beendet. Hätte mir wirklich Druck gemacht.
Ja.
Und wenn du aus so einer Welt kommst, wo jedes sozusagen, jeder Vorgang wird immer von irgendeiner Assistentin, von einem Manager, von einem Agenten, von der Plattenfirma, ja, nie darfst du als Künstler selbst was sagen, machen.
Mhm.
Es muss immer alles laufen über so einen Verteiler von 10 Leuten, die auf Kopie stehen und so weiter.
Ja.
Wenn du aus so einer Welt kommst, dann ist natürlich das Allerletzte, was du machen willst, in eine Redaktion
als Künstler
zu gehen, da reinzulaufen ohne Termin, dann auch noch bei der Specs und denen irgendwie deine neue Single zu verkaufen.
Ja.
Das ist das Allerletzte. Aber er hat mir mega Druck gemacht. Er hat richtig Druck gemacht und meinte, Digga, wenn du das nicht machst, dann war es das mit uns.
Ja.
Dann machen wir jetzt nicht weiter. Also es war eine Mischung aus, ich find's irgendwie ganz so exciting, aber auch, das kann
mega
ich nicht machen.
Ne?
Mega unangenehm. Hab's dann aber gemacht, bin da reingegangen, hab's da hingelegt und dann auch nichts mehr gehört. Und dann weiß ich noch, ich war in der Probe und 3, 4, 5 Wochen später kam eine SMS, ich weiß nicht mehr von wem, vielleicht von Lemke. Specs macht Andere Leute als Video des Monats. Rammstein war geplant, ist aber ausgefallen, deswegen kommt nächste Woche. Das war natürlich relativ heftig damals. Und dadurch, dass die dann so eine Doppelseite gemacht haben und dieses Video und diesen Song so hochgehoben haben, statt, ich weiß nicht mehr, welcher Rammstein-Song das war, vielleicht dieses Deutschland-Ding, ist nicht alles Deutschland bei denen.
Ja, ich glaube auch. Ja, aber ich weiß, welches Deutschland
du meinst. Ich weiß nicht mehr, welches es war, aber es war irgendwie ein krasses Video.
Ja, ja.
Das war eigentlich gesetzt.
Weiß nicht, dass das sie in Afrika irgendwo gedreht haben, dieses Deutschland.
Ich weiß es nicht mehr.
Ja, irgendwie sowas.
Aber es war eine relativ dicke Sache. Max Dax war damals der Chefredakteur und Martin Hosbach. Die zwei haben das zusammen gemacht. Und dann war das in so einer Doppelseite in der Specs und das hat dann auf einmal die Sache auf so ein anderes Niveau gehoben.
Mhm.
Also ich kann wirklich nur Gutes sagen über die Specs. Ja, war irgendwie eine gute Zeit, als es das gab.
Ich fand die auch immer super. Ich fand die auch immer sehr wichtig.
Nur die dich nicht, ja?
Die mir,
also explizit fand, nee, dich
die,
nicht?
Ja, die fanden mich.
Haben die auf dir rumgetreten?
Mitte 90er haben die mich halt mal so ein bisschen gedisst, weil ich natürlich als 17-jähriger Viva-Moderator, dem alles egal ist, so ein Feindbild für die war.
Ja.
Und das war auch okay. Ich hab das auch verstanden. Ich fand das auch witzig. Wir hatten bei Viva, gab's ja Autoren, die so Moderation für uns geschrieben haben. Und einer dieser Autoren, mit dem habe ich mich, verstehe ich mich bis heute super, extrem intelligenter, also wirklich ein Intellektueller, der war Gründergeneration der Specs. Der war dann bei Viva Autor und der hat immer auch mir gerne Moderationen geschrieben. Und wir haben uns gegenseitig Kassetten aufgenommen, so Mixtapes und so. Und das durch den habe ich so ein, oder nicht durch den, aber der, ich habe den immer als sehr intellektuell empfunden und gleichzeitig hat der mich aber auch immer sehr ernst genommen. Und das hat mir so gut gefallen, weil ich selber gerne intellektuell wäre, aber nicht schlau genug dafür bin. Das deswegen bin
auch
ich
immer noch, also in der Gegenwart heute.
Absolut, finde ich absolut. Und ich liebe die Gegenwart von höchst intelligenten Menschen. Das ist etwas, was mich sagenhaft inspiriert. Wo ich richtig von zehre, wenn Menschen irgendwie so schlaue Ansichten oder so schlaue Welterklärungsansätze haben oder so. Das ist etwas, was mir im höchsten Maße imponiert.
Und dann kommt da einer und der ist ein bisschen so und der sieht dich.
Ja.
Genau. Oder der sieht etwas in dir.
Genau.
Ja, so ein bisschen war, ich hatte das große Glück, dass mir das immer wieder passiert ist in diesen verschiedenen Phasen. Also mein Leben ist eigentlich eingeteilt in die Phasen der verschiedenen Musiken und Platten, die ich gemacht habe.
Ja.
Und damals bei Kinski waren es diese älteren Jungs, die waren alle älter auch. Nicht nur diese Freundin, die allererste, die ich da hatte, sondern diese Jungs waren alle älter. Das ist natürlich auch irre cool. Du bist 15 und machst eine Band mit 18-Jährigen.
Das war bei mir so ähnlich. Ich habe ja auch meine Band damals auch so mit 15 gegründet. Und immer.
Was
nur,
hast du gespielt?
Ich habe gesungen und Gitarre. Ich habe aber
ähnliche Vita.
Ne, aber ich hab nach 3 Akkorden aufgehört, weiter zu lernen. Ich hatte so ein Peter Burschs Gitarrenschule, das große Gitarrenlernbuch.
Mhm.
Und dann die ersten 3-4 Akkorde und dann kamen Barré-Griffe und dann hatte ich keine Lust mehr. Und dann habe ich
Barré is a bitch.
Ja, dann habe ich mit diesen 3-4 Akkorden habe ich dann 20 Lieder geschrieben oder so. Und mein bester Freund war Schlagzeuger. Wir sind immer zu zweit aufgetreten. Und da zum Beispiel auch immer, mein Bruder hatte damals auch eine Band, ich habe 3 ältere Geschwister und mein ältester Bruder, der hatte damals eine Band, die hießen Berthold Bricht, sind in Köln immer aufgetreten und der hat uns…
Punk.
Ja, Punk, also eher in so eine rockigere Richtung, auch oft sehr funky und so, extrem brillanter Gitarrist immer gewesen, mein Bruder. Und was der ganz oft gemacht hat, wenn der einen Auftritt hatte, hat er uns in der Mitte spielen lassen. Die haben dann einen Break gemacht nach einer halben Stunde oder 20 Minuten und wir durften dann 5 bis 10 Minuten spielen, weil der mich immer unterstützen wollte und das immer super fand, was ich gemacht habe, obwohl es natürlich totaler Trash und Lärm war, aber alle mochten das, weil ich halt immer diese Bühnensache hatte. Ich habe halt immer gerne auf der Bühne gestanden und damit habe ich das, glaube ich,
Qualität.
Na, und das habe ich, glaube ich, damit abgefedert, die mangelnde musikalische Qualität. Konnte ich so ein bisschen auffangen. Und da hatte ich das aber auch, dass und wie gesagt, weil mein Bruder eben auch älter war, dass wir nur mit Älteren rumgegangen
haben. Es tut irre gut in dem Alter.
Ja, bin ich auch.
Aber es ist bis heute so. Ich meine, Lemke, mit dem ich, also ich meine, der ist 80.
Na.
Der hat da auch was gesehen. Die Deichkinder waren damals auch älter, die haben was gesehen.
Ja.
Das irgendwie gefördert. Ich hatte immer großes Glück, dass mich immer wieder, wenn neue Abschnitte begonnen haben, oder dabei waren zu Beginn, gab es immer Ältere, die irgendwas gesehen haben und das dann auf eine unglaublich empathische und auch irgendwie pädagogisch total okaye Art gefördert haben, wirklich.
Ja.
Damals war das diese Band, diese Älteren, diese Kinski-Band, dann war das die Deichkinder, dann kam Jansen und Kowalski dabei raus, dann kam Klaus Lemke. Und damit begann dann diese neue Musik, weil der hat gesehen, der muss nicht Popmusik, der muss was ganz anderes machen, der muss Filmmusik machen, der muss Motive schreiben, der muss diese Musik schreiben, die irgendwie von ganz da hinten kommt und so, was ganz anderes muss der machen, das ist in dem.
Ja.
Das hat er alles gehört. Und das hat eine riesige Welt geöffnet, von der ich eigentlich heute noch zehre. Dann gab es diese Zweiraumwohnung, Freunde, Inga Humpe und Tommy Eckert, die haben auch irgendwas in mir gesehen und das auch sehr gefördert und sehr geholfen und das ist so wertvoll.
Ja,
ich bin eigentlich nicht jemand, der irgendwie, weißt du, also man soll jetzt nicht über so Leute und Danke und so, wäre ich nicht so, aber es ist dann doch so, dass es immer wieder diese Menschen gab, die irgendwas in mir gesehen haben und ich zum Beispiel habe überhaupt nicht Ich habe weder die Resilienz, noch habe ich die Ruhe und auch überhaupt nicht die Geduld. Ja. Leute, die möglicherweise etwas sein könnten, aber jetzt noch im Prinzip totale Dilettanten sind.
Ja.
Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Und ich hatte aber immer das große Glück, dass andere das mit mir konnten, weil immer, wenn ich denen begegnet bin, war ich noch ein kompletter Idiot.
Ja.
Also ein echter Idiot.
Ja.
Und die haben das immer gesehen. Das ist eine Fähigkeit.
Ja, ja,
das und es ist ein Riesenglück, dass mir das immer wieder passiert ist. Und so kamen dann immer wieder Leute, die an irgendwas geglaubt haben, irgendwas gesehen haben, irgendwas wollten. Und weil du sagst, du findest es toll, von Leuten umgeben zu sein, die eine Idee haben, ja, die schlau sind, die intelligent, ja, sind, was auch immer. Und, oder die vielleicht auch etwas in dir sehen. Das ist eigentlich so das größte Geschenk.
Das stimmt.
Dass man diesen Leuten begegnet, die irgendwas sehen in einem. Nicht unbedingt die einen sehen. Also es gibt ja diese Sache, ich möchte gesehen werden.
Naja.
Ich möchte, dass jemand meine Seele erblickt. Ich möchte, dass jemand mich sieht. Das ist es gar nicht, weil meistens sehen diese Leute etwas, was noch gar nicht da ist. Und das ist die eigentliche Qualität.
Ja.
Und das wiederum, darüber sprach ich gerade mit einer Freundin vor ein paar Tagen. Bekannten Freundin. Da ging es um Wahrheit und ja, Wirklichkeit und diese ganzen Sachen. Und wie das ist mit Künstlern.
Mhm.
Authentisch sein.
Ah, das sind alles so
große Sachen?
Nee, fürchterliche Begriffe. Das ist, finde ich, so bürgerlich. Authentisch sein finde ich total bürgerlich.
Gut,
du
also
musst authentisch sein. Du musst authentisch sein.
Naja, gut, weißt du was? Das Wort authentisch,
ja,
ist gemeinsam mit dieser Wendung am Ende des Tages und den beiden Wörtern. Nein, Twitter. Twitter ist außer Konkurrenz. Okay. Twitter ist wirklich der totale. Nee. Neben der Wendung am Ende des Tages und authentisch, mhm, gibt es noch zwei andere Wörter, die niemals, niemals ausgesprochen werden dürfen. Plattform, Netzwerk.
Okay. Sind wir wieder bei Twitter.
Also nicht authentisch, aber hab ich das gesagt?
Ja, hast du gerade gesagt. Aber ich finde
weiß nicht,
auch,
ob das ein schmutziger Trick ist. Vielleicht hast du das gesagt, und ich kann mich nicht erinnern.
Nein, hast du gerade gesagt.
Was habe ich gesagt? Ich habe über Wahrheit und Wirklichkeit. Wirklich,
dann hast du gesagt, authentisch
vielleicht
sein.
Vielleicht hast du das projiziert?
Würde?
Hast du das gedacht, dass ich das gesagt habe?
Nein, du hast das gerade gesagt.
Ich habe es gesagt. Wir können es ja nachhören.
Ich finde, diese Idee von Authentizität oder Wahrheit oder Wirklichkeit, die finde ich, vor allem in der Kunst, aber auch an ganz vielen anderen Orten, total uninteressant. Ich finde die völlig uninteressant.
Ja, also was mir dabei aber kam, darauf wollte ich eigentlich kommen,
ja,
wir kamen darüber über irgendwelche Umwege. Und wir kamen dazu, dass man als Künstler ja, wie ist dein Verhältnis zur Wahrheit, mhm, zur Wirklichkeit? Und dann kam ich, während wir geredet haben, von einem zum nächsten und dann kam ich zu diesem Ausspruch, mir wurde klar in diesem Gespräch, als Künstler oder als junger Musiker, als irgendwas,
ja,
du machst dir ja dein ganzes Leben lang irgendwas vor.
Ja.
Du musst etwas hören, was nicht da ist. Das ist nicht in der Wirklichkeit, sondern das ist gar nicht da.
Mhm.
Du musst dir auch ein Leben lang vormachen, es könnte was werden mit dir.
Mhm.
Du fängst mit 15 an, mit 14 Rockmusik zu machen, als klassischer Musiker fängst du mit 3, 4 Jahren an.
Mhm.
Und dein ganzes Leben besteht daraus, dir was vorzumachen, das könnte was werden. Das,
ja,
ganze Üben wird zu etwas führen. Diese ganzen Konzerte werden eines Tages dir,
ja,
zu Dingen verhelfen.
Mhm.
Und wenn du dann irgendwann ein bisschen älter bist, dann machst du dir vor, ich bin in der Lage, diese Platte aufzunehmen. Ich bin in der Lage, dieses Konzert zu spielen.
Ja.
Das ist die ganze Zeit eine Einbildung. Und,
ja,
daraus schöpfst du deine ganze Kraft.
Ja.
Und das geht dann immer so weiter. Und wenn du eine tolle Platte gemacht hast, wenn dir das irgendwie gelungen ist, dann ist deine grundlegende Lebensaufgabe, ich will das nochmal schaffen.
Ja.
Aber was soll denn das sein? Was ist denn das jetzt für eine Platte, die als nächstes kommen soll?
Ja.
Und dir dann die ganze Zeit vorzumachen, jeden Tag daran zu glauben, ich kann das, ich sehe da was, da ist was, was ich machen möchte, was ich machen muss, da ist was Neues, was ich erzählen will. Das ist ja alles nicht echt. Nur in deinem Kopf.
Ja.
So komplette Einbildung. Deshalb sind auch Künstler eigentlich sehr kranke Menschen, die sind nicht in der Wirklichkeit verhaftet, die sind ganz woanders.
Ja.
Deshalb haben die ein sehr gestörtes Verhältnis zur Wahrheit und zur Wirklichkeit.
Ja.
Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie wir drauf kamen.
Weiß ich auch nicht mehr. Über Lemke, über intellektuelle Freunde, ich weiß auch nicht mehr, über Menschen, die einen sehen, die etwas sehen, was nicht da ist.
Siehst du, das ist genau das. Du willst nicht das sehen, was jetzt gerade ist.
Naja.
Also du willst nicht gesehen werden von jemandem, wie du jetzt gerade bist. Du willst, die sehen etwas in dir, was sein wird.
Ja.
Das ist eine besondere Gabe.
Ja.
Und das ist das Entscheidende. Die sehen was, was du jetzt noch nicht bist. Und das könntest du dann irgendwann mal werden. Und das wirst du dann auch. Und wenn dann das passiert, ist so wertvoll.
Ja.
So gut. Großes Glück. Riesenglück.
Ja, ich habe Inga und Tommy vor 2 Jahren oder so, glaube ich, interviewt für so einen anderen Podcast und da habe ich mich, das war mir vorher auch schon ein bisschen klar, extrem in Inga verliebt.
Das passiert.
Ja, das ist, glaube ich, auch nicht so schwer, aber das war ein Gespräch, das ich nie vergessen habe.
Ich habe die, das ist das erste Mal von ihr gehört, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich die 80er wirklich überhaupt nicht ausstehen konnte, jemals. Und die 90er auch nicht. Und ich hatte von Inga Humpe so in der Form nicht gehört, bis wir als Vorband mit denen auf Tournee gegangen sind.
Ja.
In 2-Raum-Wohnung. Und der Produzent, mit dem wir damals im Studio waren, der sagte, ach so, mit Inga Humpe, hä? Huh? Und dann meinte ich, ja, was ist denn mit der? Was ist denn mit der eigentlich?
Ja.
Und dann sagt er, ja, Inga ist wirklich. Inga kommt mit der Peitsche, legt dich aufs Bett und peitscht dich einfach aus. Und dann singt sie einen Song ein. Weißt du, aber so mit Glitzerstiefeln. Die ist echt gut drauf, meinte er. Das war mein erster Eindruck von ihr. Das ging dann auch genau so weiter.
Ja.
Also genau so, das ist diese, ich habe so eine gewisse Idee von einem Leben in Freiheit.
Mhm.
Das hat nichts zu tun mit französischen Philosophen, sondern in erster Linie mit vielleicht Jim Morrison von den Doors, weil ich den immer gehört habe als Teenager.
Ja.
Und dann mit Inga und Tommy, die eine extrem freie Vorstellung von den Dingen haben, auch vom Leben.
Mhm.
Und das habe ich bei denen dann kennengelernt. Das hat mich auch irre inspiriert, frei zu leben.
Na.
Frei in allen Dingen. Die haben eine unglaubliche... Es gibt ja keine Hippies mehr, die wirklich funktionieren heute so richtig.
Na.
Also jedenfalls nicht so wie damals, so vor Woodstock und bis Woodstock.
Mhm.
Und die beiden haben so eine Neo-Hippie-Geschichte am Laufen.
Ja.
Das ist auf so eine völlig neue Art interpretiert, dieser Gedanke, alles ist okay, alles ist frei, alles ist miteinander und eins und so weiter. Das habe ich alles bei denen gelernt. Ist auch erst passiert, als sie nach Berlin kam. Das ist der Gegenentwurf zu Hamburg.
Ja.
In Hamburg ist das nicht so die Vorstellung von den Dingen.
Ja.
In Hamburg möchte man eher, dass es bleibt.
Hm.
Dass es zusammen bleibt, dass es auch so bleibt, wie es irgendwie ist. Und das ist eine andere Idee. Und mit den beiden hier, also die Stadt und Inga und Tommy, explosiv. Echt explosiv.
Ja, das glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen.
Und aus eurer Love Story ist nie was.
Ich habe sie ja nur interviewt und dann nie wieder gesehen. Also, aber ich war sofort, ich bin da ja ähnlich, verliebt mich ja auch sofort und sehr schnell in die Menschen.
Ja, darüber haben wir nicht sehr viel geredet, aber das ist ein Problem. Ist auch sehr schön.
Eben, ich finde es gar kein Problem. Ich finde das ein Problem.
Hast du nie gelitten darunter?
Nicht so, als dass ich es dann mir hätte abgewöhnen wollen. Ich fand das eigentlich auch immer eine Qualität.
Was für ein Satz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den wirklich komplett verstanden habe.
Ich habe nicht so sehr drunter gelitten. Ich habe zwar mal drunter gelitten, aber es war nie so. Die Schönheit des Moments hat immer überwogen. Deswegen hatte ich nie den Drang, das nicht mehr zu spüren oder das nicht mehr spüren zu wollen.
Das heißt, du wünschst dir eigentlich auch, dass das Leben so eine Art Spielfilm ist? In Teilen?
Ja, zu großen Teilen habe ich das Gefühl, dass es das auch ist. Also ich habe das Gefühl, dass ich mein Leben auch oft von außen betrachtet lebe. Also von mir von außen betrachtet.
Und du bist damit einverstanden?
Ja.
Und dir sagt niemand um dich herum, hör mal, das ist aber eigentlich gar nicht so.
Ich habe mich da, glaube ich, in einer Art oder in einem Ort oder in einem Entwurf eingerichtet, wo oder in einem Umfeld auch, wo das niemanden nicht nur nicht stört, sondern wo das auch fast aktiv unterstützt wird sozusagen. Also Maria zum Beispiel.
Deine Frau?
Meine Frau.
Ich weiß durchs Internet, dass ihr geheiratet habt.
Genau. Ich habe sie im Mai diesen Jahres haben wir geheiratet.
Gab's ein irre süßes Foto irgendwo.
Ja, das war auch echt.
Machen wir eigentlich Instagram oder Facebook?
Wie machen wir Instagram oder Facebook?
Naja, also sind wir auf Facebook, sind wir ja befreundet, ja. Aber machen wir auch Instagram? Nee, ne?
Ich glaube, also ich folge dir auf jeden Fall auf Instagram.
Und ich dir nicht?
Weiß ich nicht.
Das wäre ja irre. Das wäre ja jetzt
Aber wenn du das Foto gesehen hast, folgst du mir ja wahrscheinlich schon.
Ja, auf Facebook.
Ach so, ah.
Ich habe es sicher auf Facebook gesehen. Okay. Also du bist mehr so.
Ich bin mittlerweile aktiver auf Instagram.
Ja, das passiert ja den besten Leuten. Aber Facebook ist immer noch das Qualitätsmedium.
Ja.
In der Online-Welt.
Absolut, natürlich.
Und natürlich. Es könnte sein, dass ich, gut, das müssen wir überprüfen.
So ein solider Anker.
Und ich halte daran fest.
Ja, das finde ich gut.
Jedenfalls habe ich da dieses sehr süße
Ach so, ja.
Dieses Verehelichung, wie heißt das?
Hochzeit, ja.
Foto
ja,
gesehen.
Ja, und die habe ich aber geheiratet, das kam aus so einem Ort der totalen Lust. Also ich hatte so mega Bock darauf, weil ich das irgendwie mit ihr
so sah das Foto auch aus.
So schlau fand, das zu machen. Und wir haben auch eine offene Ehe.
Jetzt wird's interessant.
Und deswegen,
das ist sehr vernünftig.
Deswegen ist mir diese Idee von Freiheit auch, die habe ich durch sie auch erst richtig gelernt, weil ich habe, bevor ich sie kennengelernt habe, auch gar nicht gedacht, ich fand sowas immer, wie soll ich sagen, ich habe das ganz oft Leuten nicht geglaubt, wenn die gesagt haben, dass sie
viele,
in Beziehungen leben oder so.
Non-believers.
Naja, ich habe immer gedacht, naja, ihr macht euch was vor. Also früher habe ich das, sehr früher habe ich mir gedacht, das geht nicht. Und dann habe ich es aber bei Freunden gesehen, die sogar poly gelebt haben, also wirklich in mehreren Beziehungen. Und war davon ein bisschen beeindruckt, habe aber erst so gedacht, das ist auch nicht mein Modell, weil es extrem redeintensiv ist.
Nur das Reden ist das, was du anstrengend findest. Das ist das, neben allen anderen Problemen, ist das, was dich beschäftigt. Das ist
ja, ich hab bei denen gesehen, die mussten immer alles fünfmal besprechen und untereinander und so.
Das ist so, als hättest du mehrere Agenten
und
musst dann immer allen das nochmal aufs Neue erklären und jedem so ein bisschen das aus seiner Sicht und so
weiter. Ja, du musst auch dafür sorgen, dass die Agenten sich untereinander irgendwie
natürlich
auch okay finden und
ja,
so.
Ja, ja.
Das habe ich auch gedacht, ich fand es super beeindruckend, aber ich habe gedacht, nee, das kann auf gar keinen Fall, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht.
Das war nicht der Kalender das Problem, es war nicht die Kapazitäten.
Das war einfach diese Kommunikationsintensität, weil ich auch oft mich nicht so mitteile oder so, oder das nicht so gut kann. Und dann habe ich eben Maria kennengelernt, dann haben wir irgendwann…
Kennengelernt? Ich liebe Love Stories.
Auf Tinder.
Ich kann es nicht glauben. Auf Twitter.
Auf Tinder, nicht auf Twitter, auf Tinder.
Hast du Tinder gesagt?
Ja, Tinder. Auf Tinder, weil sie hatte, ich habe da so Fotos von mir gehabt und mein Bio-Text war Hümpf, Grümpf, Lümpf, weil es mir zu doof war, da was reinzuschreiben. Und sie hatte als Bio-Text aber You can be weird as long as I can be weird. Und das fand ich extrem
cool.
Überzeugend.
Das ist echt cool.
Na. Und
hat sofort geknallt.
Total,
und alles.
Ja. Wir haben dann da kurz geschrieben, dann sind wir auf WhatsApp und dann haben wir uns auch nach einer Woche oder so getroffen und dann seitdem sind wir eigentlich zusammen.
Ich liebe Love Stories. Ja. Ich liebe Love Stories. Ich bin sehr daran interessiert, immer wieder. Oh. Immer wenn ich Leute treffe und dann erfährt man, die haben eine Beziehung oder was auch immer. Ich bin nicht an allen Dingen interessiert, die Leute in ihrem Leben so veranstalten. Zum Beispiel Kinder.
Ja.
Ich kann nicht mitzählen bei den ganzen Kindern, die jetzt zum Beispiel alle haben.
Also.
Also es gibt viele Dinge, die mich einfach überhaupt nicht interessieren.
Ja.
Aber das interessiert mich immer. Ja, das ist aber so. Es hat natürlich, es hat was Filmisches, es hat was Literarisches, es hat, keine Ahnung, ich interessiere mich irgendwie dafür. Naja, gut. Frag mich jetzt nicht solche Sachen.
Nee. Frage ich auch nicht.
Hast du kurz drüber nachgedacht? Nee,
überhaupt nicht. Nee, tatsächlich gar nicht. Aber ich hab eine ganz andere Frage. Die geht auch in eine ganz andere Richtung. Aber das wollte ich unbedingt noch wissen. Ich finde deine Klavierplatten extrem toll. Ich höre die auch wahnsinnig gerne.
Ich
hab
dir eine mitgebracht. Hast du? Auf. Du bist sicher jemand mit Plattenspieler.
Ja.
Baby, ich hab dir was mitgebracht.
Ah. Oh, das ist aber toll. Vielen Dank. Die muss ich mir gleich noch signieren. Genau, und die höre ich wahnsinnig gerne. Ich höre die auf Spotify immer. Bis jetzt werde ich sie auf Vinyl hören.
Und die hörst
ich,
du?
Ich höre die, ja.
Hörst du auch andere, sagen wir, klassische, instrumentale, was auch immer Musik?
Nee, also Klassik höre ich im Grunde genommen gar nicht.
Das ist interessant.
Weil ich die nicht kapiere. Das ist irgendwie zu, ich check's einfach nicht. Ich habe es immer wieder versucht.
Ist auch schwer, weil man, es ist, also man kann, die meisten Werke bestehen ja aus vielen verschiedenen einzelnen sozusagen Teilen.
Ja.
Und es ist selten möglich, alles zu hören und zu mögen. Die meisten Sachen sind irgendwie unerträglich und dann sind einzelne Elemente davon sehr schön. Mhm. Und wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt, dann ist man natürlich überwältigt von dieser Masse an Unfug.
Ja.
Auch die großen Meister haben sogenannte Albumtracks geschrieben. Und nicht nur Singles. Und deshalb, das ist völlig normal. Aber ich hab vielleicht die eine Playlist könnte was sein, die ich da habe auf Spotify. Man muss das sehr gut kuratieren.
Ja.
Und dann gibt es auch einen Zugang für, sagen wir, Leute wie dich, sowas zu hören. Und
da musst du mir mal schicken.
Wieso hörst du das, meine Musik?
Weil ich die näher am Jazz empfinde und am Film.
Auch wahr. Film sehen viele. Jazz, um ganz ehrlich zu sein, ist fast in der Nähe von am Ende des Tages.
Der Begriff Jazz?
Nein, um ganz ehrlich zu sein.
Ach so, um ganz ehrlich zu sein, ja.
Die Sendung. Okay.
Ja. Ich bin zum Beispiel,
Zensur.
Ja.
Selbstzensur.
Ja, finde ich gut.
Wichtig. Sehr Fehler gut. Sofort erkennen. Erkennen, benennen.
Ausmerzen.
Naja, erstmal sich entschuldigen,
ja.
Zurücknehmen, sich distanzieren und dann versuchen, es auszumerzen, dass es nicht wieder passiert. Wo kommt Ausmerzen her?
Keine Ahnung.
Was ist das für ein Wort?
Wahrscheinlich irgend so was.
Das ist bestimmt irgend so was Militaristisches. Ich habe mit Inga und Tommy, die beiden von Zweiraumwohnungen, über die wir gerade sprachen, mit denen hatte ich eine Weile so ein Hobby, Begriffe im Deutschen, wir schicken uns dann einfach eine SMS und sagen, ha, 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 ha. Zweites Obergeschoss.
Ja.
What the fuck? Warum heißt zweites Stockwerk Obergeschoss? Warum heißt, hey Nils, ich wollte dir eine Frage stellen, ich habe da eine Idee. Warum heißt es, ich habe ein Attentat auf dich vor? Warum heißt es, das sind Schützengräben, wie heißt das? Schützengräbenkämpfe, da werden,
ach so, ja.
Da werden, wie heißt
Grabenkämpfe.
Das? Grabenkämpfe ausgetragen. Das Deutsche ist durchsetzt
von so
durchsetzt von militaristischen Begriffen.
Ja. Das hat das Preußische natürlich
Ja, aber ist es das? Das gab es doch sicher vorher auch schon. Es ist irre und ich hab jetzt aufgehört, deshalb fallen mir nicht so viele ein, aber es ist Wahnsinn, wie viele Wörter und Wendungen es gibt, die Stoßrichtung, kann das sein?
Können auch sein. Oder jemandem die Pistole auf die Brust setzen.
Und auch zuschlagen. Oder da konnte ich nicht nein sagen, habe ich sofort zugeschlagen. Na. Was ist das? Was soll das heißen? Ich habe sofort zugeschlagen. Und naja gut, also es gibt, wie kamen wir darauf?
Weil du die Formulierung ausgemerzt hast.
Ausgemerzt ist sicher auch irgend sowas, das ist sicher auch nicht ganz in Ordnung. Jedenfalls jedenfalls wollte ich sagen, dass
wir waren bei Jazz.
Ja, dass das niemand so richtig hört und sieht.
Dass das Jazz ist? Dass das Jazz?
Es ist natürlich nicht Jazz, weil nichts daran improvisiert ist.
Ja.
Diese Klaviermusik ist nicht, Jazz besteht natürlich aus einer Komposition und dann immer aus den Improvisationen, den Soli. Das ist ja hier nicht so.
Aber ich finde es hat trotzdem.
Aber es hat immer diesen Vibe. Es hat immer dieses, es kommt aus dieser Welt.
Ja.
Und ich bin immer wieder überrascht, dass das kaum, also das ist nicht unbedingt etwas, womit das verbunden wird. Deshalb freut mich das.
Also ich finde das, ich habe das vor allem, glaube ich, deswegen mit, ich verbinde das vor allem deswegen mit Jazz, weil ich finde, dass das harmonisch, habe ich da gar keinen Klassik-Vibe. Also ich mag Mato zum Beispiel. Ich finde es übrigens wahnsinnig lustig, dass du das wollte ich auch gerade eben nochmal sagen. Du hast ja gesagt, du hast endlich einen Weg gefunden, diese Songstruktur aufzulösen.
Mhm.
Und du hast jetzt sogar einen Weg gefunden, die Songtitelstruktur aufzulösen, dem einfach alles nur Fragmente des Albumtitels sind.
Das ist wahr, ja.
Der Track Mato,
der ist sehr Jazz.
Den liebe ich total, genau. Und
wirklich?
Der ist sehr Jazz, ja. Der ist sehr Jazz, weil der immer so, weil der geht dann immer so ein, geht immer so ein paar Töne, also da gibt's so diesen Hauptton, der immer so ein paar Töne weiter hochgeht und dann immer auf einem krummen Ton landet und dann wieder in den schönen Ton.
Da ist es sehr dissonant,
in die Harmonie
drin, immer wieder.
Und genau. Und das ist etwas, was ich so ganz stark aus dem Jazz kenne, was ich total liebe, wenn sich immer so eine Disharmonie einschleicht oder reingeworfen wird mit voller Wucht, wie in dem Fall.
Baby, ich muss sagen, das freut mich wirklich sehr. Weil dieses Stück Mato, darüber quatscht auch nie irgendwer. Es ist einfach kein Thema. Es ist immer wieder erstaunlich, dass du eine Platte machst. Das ist jetzt das fünfte, wenn man Jansson und Kowalski dazu zählt, meine sechste Platte. Und da sind immer wieder Stücke drauf, wo du denkst, Wahnsinn. Also in deinem Irrsinn, ja. In dem du dann da steckst und dein ganzer Narzissmus und deine Begeisterung und diese ganzen Dinge, die du da empfindest, die Euphorie und die Endorphine. Und du denkst, also dieses Stück, das ist ja nun wirklich der Wahnsinn. Und dann wird nie ein Wort darüber verloren. Einfach akkurat kein Wort. Das ist total irre. Wirklich völlig irre. Das war auf der Platte I Love You, das Stück Not Lima Way.
Ja.
Das ist so ein ganz ruhiges Stück mit Rhodes und so ein gezupfter Bass und ich weiß jetzt gar nicht mehr so richtig, was da drauf ist, ein Cembalo, aber jedenfalls war so ein Stück, wo ich dachte, okay, jetzt bist du in der Champions League angekommen.
Ja.
Und ich gucke echt keinen Fußball. Ich weiß schon in etwa, was das bedeutet. Das ist so wirklich, das ist wirklich was anderes. Kein Wort. Nichts.
Ja.
Weder von privaten Menschen noch in der Presse. Einfach null. Auf dem Album Kill Your Babies, das kam raus nach der Krautrock-Platte 2012. Damit hat diese ganze ruhige Musik angefangen, mit der ich jetzt so verbunden werde und die ich jetzt so mache. Das Stück, das Titelstück, Kill Your Babies, das letzte. Jeder war der Meinung, dass Chanel wird das für eine Werbung nehmen.
Ja.
Das ist einfach, das ist klar, das wird eine Werbung von BMW.
Ja.
Das ist einfach, Apple wird das picken.
Ja.
Scorsese ruft dich an. Wes Anderson, verstehst du, die träumen von dieser Musik.
Ja.
Jeder quatschte von diesem Stück. Nicht eine Erwähnung. Nichts. Einfach das Stück, als würde es nicht existieren. Als würde es nicht existieren. Und dann auf dem Album My First Piano, das kam danach, müsste ich jetzt mal nachdenken, welches Stück das war. Dimanche Soir, das vierte Stück.
Ja.
Die Leute reden immer ganz gern von Satie, wenn es um meine Klaviermusik geht.
Mhm.
Ich habe damit gar nicht so viel zu tun, aber Dimanche.
Finde ich auch eine erstaunliche. Ich kenne natürlich nur das eine große Satie-Stück irgendwie, das jeder kennt.
Ja, das ist. Es ist doch irgendwie verwandt, aber nur, wenn man wirklich einsteigt.
Mhm.
Also wenn man wirklich in Satie so richtig ernsthaft einsteigt, in die etwas schrägeren, merkwürdigen Sachen, die dann auch oft ein bisschen nerven, und dann auch wirklich einsteigt in meine Musik, dann gibt's da eine Verbindung.
Ja.
Aber naja, gut. Jedenfalls, Dimanche Soir ist eine etwas offensichtlichere Verbindung. Kein Wort. Niemand, nichts. Nie wieder irgendwas gehört von irgendwem. Einmal im Spiegel gab es eine wirklich tolle, da gab es eine tolle Kritik, einen großen Text über My First Piano, über die ganze Platte. Das war der einzige Kritiker, der das Stück benannt hat. Keine Ahnung, wieso ihm das gefallen hat. Er hat es einfach gehört.
Ja.
Das war jetzt auch nicht eine Art Single oder irgendwas, aber er meinte, das ist das Besonderste. Sagt man das Besonderste?
Kann man wie immer sagen.
Jedenfalls das Stück hat ihn am meisten angeturnt.
Ja.
Dimanche also, Soir. Und auf der 9, Mato zählt zu den Stücken. Wo man sagen muss, hör mal, das geht eigentlich so nicht. Aber ist irgendwie dann doch, weißt it's pretty hooked up, würde man auf Englisch sagen. Pretty hooked up to do this. Beeindruckend.
Ja.
Props, ja, keine Ahnung, Handschlag, irgendwas, auf die Schulter klopfen, weißt du, Junge.
Ja.
Nichts. Nichts.
Na, von mir kriegst du auf jeden Fall Props dafür, auch wenn ich nicht
aber du hast auch schon mein
Fachpublikum bin, aber.
Du bist Fachpublikum, weil du hast schon meine erste Platte in München.
Ja, und weil ich fast.
Als echter Fan gehört.
Und weil ich fast Chefredakteur des Specs war.
Fast schon. Ah, das ist schön. Ja, also das gibt's immer wieder. Das ist ja auch das Erstaunliche, dass man diese, man kann die Dinge überhaupt nicht einschätzen. Das ist so irre. Auch Michael Jackson hatte ja Flop-Alben.
Ja.
Flop-Singles. Es passiert, also im Großen wie im Kleinen passiert das immer wieder, dass man überhaupt nicht einschätzen kann, wie die Dinge sich entwickeln. Das ist auf der einen Seite erschreckend und auf der anderen Seite aber sehr beruhigend und lässt einen an die Kraft der, oh Gott, das klingt jetzt echt pathetisch, aber an die Kraft der Musik glauben,
ja.
Dass die ihren eigenen Weg findet, so wie auch, es gibt ja Schriftsteller, die ein Leben lang an einem Werk arbeiten und praktisch nicht beachtet werden und dann werden die später entdeckt.
Hier für die
oder Rodriguez, ja. Das poppigste Beispiel aus letzter Zeit. Kennst du das Album?
Nee, ist einfach nicht gehört.
Sisto, ich glaube, man spricht ihn Sisto aus, Rodriguez, ja. Sugarman.
Ach so, ja.
Dieser auch Typ, der hat zwei Platten gemacht, diese, oder war das nur eine, Cold Fact? Weiß ich nicht. Na, jedenfalls sind das unglaublich schöne Alben.
Ja, ich glaube, zwei sind es. Gibt einmal zwei. Die, wo er so in so einem Kreis sozusagen zu sehen ist und das
genau.
Ist ein anderes.
Ich glaube, es sind zwei.
Ja, ich glaube, es sind zwei. Toller Film auch.
Toller Film auch, aber das hat 40 Jahre gedauert, bis die Welt das irgendwie gesehen, gehört, verstanden hat. Ist er nicht tot inzwischen?
Das weiß ich nicht. Also er hat den Ruhm noch mitbekommen.
Er hat den Ruhm noch mitbekommen, aber er ist dann, oder ist der Regisseur von dem Film gestorben? Es gab irgendeinen ganz tragischen Fall. Er ist jedenfalls, was ich wirklich beeindruckend fand, als der Film, ich glaube, den Oscar gewonnen hat, oder irgendeinen anderen wichtigen Preis, ist er nicht hingegangen. Weil er meinte, den Film habe ja nicht ich gemacht, sondern die Jungs.
Ja.
Und wenn ich da jetzt aufkreuze, geht's nur um mich. Das ist irre.
Ja.
Nach 40 Jahren wirst du entdeckt über so wahnsinnige Irrwege. Das übrigens war auch so ein Fall, wo jemand was gesehen hat. Diese Krautrock-Sachen, die ich damals gemacht habe, der damalige Grafiker Sebastian Rode. In Hamburg gibt's eine Agentur, Grafik machen die Typolix und der ist jetzt unter der Firma Freimaurer aktiv. Jedenfalls Rode hat meine Sachen gemacht damals, Artwork und sowas.
Ja.
Und der hat dann diese ersten Demos und Skizzen gehört von dieser Krautrock-Platte, die ich da gemacht habe, wo ich selber noch nicht wusste, was wird das. Und der meinte, Kowalski, kennst du eigentlich Rodriguez? Und ich so, nee, wer ist das? Und das war lange vor dem Film.
Ja.
Er ist ein richtiger Experte. Plattensammlung so groß irgendwie wie dieses ganze Apartment hier.
Ja.
Und naja, und der hat mir das vorgestellt. Und der hat dann auch da irgendwas gesehen. Es ist immer wieder so, fällt mir jetzt gerade ein, ich habe das lange vergessen. Es ist immer wieder so, dass Leute irgendwas sehen. Und Rodriguez ist das beste Beispiel dafür, dass man absolut keine Einschätzung hat. Ich glaube, Dennis Coffin oder Dennis Coffey heißt er, hat das produziert, war damals ein recht bekannter Typ. Man konnte irgendwie davon ausgehen, dass das was wird. Nichts geworden. Ich glaube, der hat Post ausgetragen jahrelang oder so. Oder irgendwas gemacht.
Ja. Du hast ja auch mal gesagt, dass du alles Elektronische hast.
Oh ja.
Hast ja auch gerade eben gesagt, für dich ist Jazz nach mit Anfang der 70er uninteressant oder mit Mitte der 70er.
Grauenhaft.
Und bist ja auch, ich meine, bist ja bei MPS, das ist ja so ein altes, ist ja so alter Jazz-Adel, dieses Label irgendwie so. Aber ich habe auch zum Beispiel so ein paar, ich bin dabei, was Jazz betrifft.
Außer Techno.
Na gut, okay, klar.
Das ist, na, was heißt klar? Ich bin dafür.
Ja, ja.
Gibt nichts Größeres, als in den Club zu gehen und durchzudrehen und
ja.
Aber diese wahnsinnige Musik komplett aufzusaugen und alles. Also der ganze Kram, also Techno ist davon ausgenommen.
Ja. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass die sozusagen der elektronische Aspekt von Techno so ein analoges Feel hat. Also
könnte sein, ich weiß nicht, ich habe das lange Zeit komplett vernachlässigt, Techno.
Hm.
Ich kann auch echt nicht sagen, dass ich was davon verstehe.
Ich höre es auch zu Hause nicht, aber so zum Ausgehen ist es halt. Ich muss jetzt nicht hier zu Hause irgendwie die größten Techno-Tracks auflegen oder so.
Nee, ich habe es auch in Hamburg zum Beispiel, habe ich das überhaupt nicht beachtet, überhaupt nicht gehört, nicht gesehen, war überhaupt nicht Teil von dieser Sache. Kam erst in Berlin irgendwann drauf. Das hatte dann auch immer was zu tun mit diesen Nächten und Alkohol, Substanzen, Durchdrehen, der ganze Kram. Hab sehr spät damit angefangen. Hab bis 25 nicht mal Alkohol getrunken.
Ah.
Ah, so eine.
Ah, okay. Ah. Ja, alles klar. Okay. Nee, aber ich.
Ja, aber meine Jungs haben immer Bier gesoffen.
Ja.
Ein Kasten Bier ist nicht meine Vorstellung vom Leben.
Nee, meine
das war nicht. Mir immer so ein bisschen zu vulgär.
Das stimmt. Also
mein, Kasten das Bier, das verstehen. War irgendwie nicht meine Welt.
Ja.
Und dann kam ich nach Berlin und da auch wieder Inga und Tommy im Tourbus, im Nightliner, wenn man auf zwei Etagen durch die Gegend fährt ja. Und unten gibt's eine Lounge und oben gibt's eine Lounge und Betten und der ganze Kram ja. Und der Kühlschrank ist voll mit Champagner.
Ja.
Und dann wird auf einmal Champagner getrunken. Das habe ich dann besser verstanden.
Ja.
Da werden dann so Drinks gemacht und so.
Ja.
Und halt nicht ein Kasten Bier ja. Geköpft. Das habe ich dann besser verstanden. Und damit bin ich in die Unterwelt eingetaucht. Ja. Und dann gab es eine Schauspielerin, Maria Kwiatkowski, wahnsinnig talentierte Schauspielerin von der Volksbühne. Das war auch so um 2009, 10 herum, kurz nach, um diese Krautrock-Platte herum. War gerade in Berlin angekommen, hatte mich so ein bisschen eingelebt seit 2-3 Jahren. Sie war eine große Muse von Frank Kastorf an der Volksbühne. Also, das war wirklich krass, was die gemacht hat. Die hat mich in der Muschi-Bar, auf der Torstraße, in der Muschi-Obermeier-Bar,
ja.
Hatte sie so einen Pelz an und darunter nichts.
Erstmal okay.
Also die hatte irgend so einen Pelzmantel an und hat oben auf dem Tresen getanzt, auf der Bar. Hatte drunter nicht so richtig was an, war total angezündet. Hat mich gesehen. Ich hatte wirklich einen Sitzen, aber ich hatte mit Rauschgift nicht wirklich viel zu tun gehabt bis dahin. Ich wusste, dass es das gibt und ich habe es auch irgendwie mitbekommen, aber ich war nie Teil davon.
Ja.
Und wenn man nicht drin steckt, dann kriegt man es auch nicht richtig mit. Das ist so eine Parallelwelt. Und die hat mich gesehen und es war wie, als wenn ein Vampir so einen ungeküssten Hals sieht.
Ja.
Das war, ich weiß nicht mehr, wie sie es gemacht hat, aber es ging dann alles sehr schnell. Und dann war ich auch echt in der Unterwelt angekommen. Ja. Sie ist dann einige Zeit später auf sehr tragische Weise ums Leben gekommen. Aber auch so eine Figur.
Ja.
Auch so eine Figur.
Angezündet.
Die hat mich total angezündet. Das war auch alles so gefährlich und so scharf und alles und so.
Ja.
Zu der Zeit habe ich auch Serge Gainsbourg kennengelernt.
Ja.
Kannte ich vorher auch nie so richtig. Und irgendwie dachte ich, ja, so will ich auch leben. So muss man das irgendwie machen.
Ich finde bei Serge Gainsbourg und Jane Birkin, finde ich so krass, dass es kein Foto von den beiden gibt, auf dem man nicht selber gerne einer von den beiden wäre.
Das ist wirklich eine schöne Beobachtung. Eine hast du so absolut recht.
Unverschämt fotogenes Pärchen.
Ah,
das ist der absolute Hammer. Kann ich mich nicht dran satt sehen an Fotos von den beiden.
Was ist mit Sachs und Bardot?
Finde ich, hat bei weitem nicht.
Stimmt. Hat nicht das Gefährliche. Hat nicht das, hat nicht die Unterwelt.
Ja.
Hat nicht diesen ganzen, ja, das stimmt. Ich habe damals, das war auch um diese Zeit herum, als die Krautrock-Sache vorbei war und ich anfing mit dem nächsten Album Kill Your Babies mit diesen Klaviersachen und ein bisschen Pfeifen und ein bisschen Akkordeon und so diese ganz komische Musik, die nicht mehr strukturiert ist. Da habe ich den Serge Gainsbourg Film gesehen.
Ah, ja.
Da kam irgendwie so eine Art Biopic oder wie das heißt raus.
Mhm.
Da gibt es eine Szene, da wird er eingeladen. Also er ist so ein bisschen so ein upcoming Typ in Paris.
Ja.
Ja. Man weiß so ein bisschen, okay, der Typ ist irgendwie hip, mit dem ist irgendwas los, es geht so langsam los gerade. Und dann wird er eingeladen bei Juliette Gréco, die damals schon ein Megastar war, also wirklich ein Überstar.
Mhm.
Wird er eingeladen zu einer Art Audienz, zu ihr ins Apartment. Und sie will ihn kennenlernen. Sie will wissen, wer ist eigentlich dieser Gainsbourg, von dem jetzt alle quatschen.
Ja.
Vielleicht kann der was für mich schreiben. Und der wird dann da in diese Wohnung gelassen. Das ist so eine herrschaftliche Pariser Wohnung mit hohen Decken, ja, und samtfarbenen, das bordeauxfarbenen, ja, schweren Vorhängen. Ja. Und diese ganzen Sachen.
Ja.
Kerzen, dunkel. Alles irgendwie so puff, Bordeaux,
ja,
rot. Und er kommt da rein, wird vom Butler hereingebeten, der Butler zieht sich zurück, er geht irgendwie in diesen Salon und da steht ein Flügel und da stehen natürlich auch irgendwelche anderen Sachen, 35 Sofas wahrscheinlich, und guckt sich so um und denkt, okay, was ist denn jetzt? Und dann sieht man in der nächsten Einstellung, wie Brigitte Bardot um die Ecke schaut,
ja,
durch den Türspalt und einfach nur wissen will, wie verhält, sie lauert ihm auf, wie so ein Reptil, wie so eine, ja, wie so eine Löwin, wie so ein Raubtier.
Ja.
Und das ist so gefährlich, weil du weißt, er ist schon mit Jane Birkin zusammen. Er muss wirklich noch kämpfen, aber er ist schon wer. Sie ist gleichzeitig ein Superstar, lebt in diesem ganzen Prunk und trotzdem will sie wie ein Vampir auch diesen, diesen jungen Kerl, sie will wissen, von dem quatschen die da alle. Ich will, ja, das auch haben. Es ist so viel Gier, es ist so viel Vampirismus.
Ja.
Und dabei so viel Liebe, weil er macht's ja irgendwie alles aus Liebe zur Musik. Ich meine, er hat die wirklich geliebt, die Musik.
Ja.
Und Juliette Gréco, kann man sagen, hat sich auch für Musik interessiert. Und dann dachte ich, in diese eine Szene ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Ich dachte, ich bin aus dem Kino gegangen und dachte, okay, so will ich auch leben. Genau das will ich auch.
Ja.
Und das war genau diese Zeit, ich hatte eine lange Beziehung hinter mir, es fing was Neues an, alles war irgendwie möglich und alles war so ganz offen.
Ja.
Und ich dachte, so will ich das auch, gefährlich. Ich will, dass es so, ich will auch diesen Vampirismus. Ich will aussaugen und ausgesaugt werden. Irre gut. Man muss sagen, es hat auf eine Art seinen Widerhall gefunden.
Und hast du das immer noch?
So leben zu wollen?
Ja.
Absolut. Ich bin jeden Tag damit beschäftigt, abzuwenden, ein saturiertes, bürgerliches, sortiertes Leben.
Aber das musst du aktiv abwenden, das da reinzuschlittern.
Ja, weil ich meine, ich habe sehr viel Glück mit vielen Dingen und diese Sachen, ich meine, ich verdiene Geld damit, manchmal auch ein bisschen mehr, oft sehr wenig, oft auch sehr viel. Und man ist dann sehr schnell dazu, man kommt sehr schnell in diese Versuchung, so ein wohlsaturiertes, zufriedenes Leben sich zurechtzulegen. Ich habe immer so Anfälle, wo ich denke, ich müsste jetzt mal anfangen, zum Beispiel, ich müsste jetzt mal anfangen, meinen Tag zu strukturieren. So eine Art Stundenplan.
Ja.
Morgens aufstehen, laufen gehen, dann Klavier spielen, dann frühstücken irgendwann um die Mittagszeit, dann ein bisschen Büro machen, dann einen Mittagsschlaf, dann ins Studio gehen.
Ja.
Dann irgendwas essen, vielleicht ein paar Freunde treffen zum Essen, danach wieder arbeiten bis spät nachts. Das könnte alles so schön sein, es funktioniert halt so nicht. Ja. Jeder Tag ist irgendwie anders und ich krieg's nicht hin und dieses sich professionalisieren und so. Ich weiß auch, dass das geht bei vielen Künstlern. Es funktioniert in der bildenden Kunst aus irgendwelchen Gründen besser als in der Musik.
Ja, in der Schriftstellerei geht's auch ganz gut.
In der Schriftstellerei geht's auch ganz gut, aber die haben wiederum nicht unbedingt diesen ganzen Apparat.
Naja.
Dieser Apparat von also ich meine, wenn man Musik macht, ist man ja mit unglaublich vielen Abläufen beschäftigt.
Ja.
Andere Musiker, Ingenieure, Toningenieure, Studios, Plattenfirma, also diese ganzen Dinge, GEMA, Verlag, Platten, das ist wahnsinnig anstrengend alles. Muss es ja auch immer irgendwie abstimmen und so. Und als Schriftsteller muss man sich hauptsächlich darauf konzentrieren, so einen Thomas Mann-artigen Arbeitstag zu haben und zu schreiben. Einfach jeden Tag eine Seite zu schreiben, ist so ein Grundding, was man einfach erfüllen muss. Ist bei Musikern ein bisschen anders.
Ja.
Und ich denke aber oft, ich müsste auch sowas machen. Man muss sagen, ich scheitere jeden Tag.
Aber das ist, glaube ich, so, wie das viele Selbstständige oder so. Also ich kenne auch das Gefühl.
Selbstständige.
Ich kenne auch das Gefühl, so, ich habe ein paar Mal so Momente in meinem Leben gehabt, wo ich gedacht habe, es muss so schön sein, jeden Morgen in die Fabrik zu fahren.
Die Gedanken habe ich auch. Ich würde am liebsten im Hafen arbeiten.
Dosen zu bekleben und dann abends wieder nach Hause zu kommen und alles wieder ablegen zu können irgendwie. Und
ich hing in Hamburg immer am Hafen rum am liebsten.
Ja.
Das ist auch das Einzige, was mir aus Hamburg wirklich fehlt als Stadt. Das ist so das, was mir wirklich fehlt hier in Berlin, der Hafen. Und immer wenn ich da rumhing, vor allen Dingen spät nachts, dachte ich immer, oh, ich würde so gerne Sabbatical durchziehen. Oder vielleicht, also ich habe immer diese, also das ist natürlich so eine Art, man romantisiert das.
Na klar, ja,
man,
natürlich.
Es ist so eine nostalgische Idee von irgendwas.
Keine Woche aushalten. Keine Woche, nicht. Verrückt würden, zu werden.
Wir würden komplett zugrunde gehen.
Ja.
Aber ich habe die Idee auch, wie das wäre, als im Hafen irgendwie anzuheuern.
Ja, weil es auch so eine, ich glaube, man hat auch, man will ja immer das, was man nicht hat. Es gibt auch so eine Sehnsucht nach Struktur.
Klar gibt's das, aber es ist, ich finde es ja auch falsch. Es ist nicht nur so, dass mir das nicht gelingt, sondern ich find's auch falsch.
Absolut.
Naja gut, du sagst absolut, da gibt's ganz andere, auch in meinem näheren Umfeld, wirklich enge Freunde, die auch Künstler sind und es gibt solche und solche und ein bisschen Struktur ist auch nicht das Schlechteste und ich genieße auch die Phasen, wo ich, jetzt zum Beispiel habe ich eine relativ strukturierte Zeit.
Ja.
Stehe spät auf, gelaufen, mach dann ein bisschen Büro, fahr dann ins Studio und dann ist es wieder 2, 3, 4 Uhr nachts. Ess nur vegan, trink nichts, treff praktisch keine Leute.
Hm.
Tut mir irre gut, wenn ich das hab.
Ja.
Und dann aber wieder die Zeit, wo man komplett sich anzündet. Nicht nur mit Substanzen, sondern natürlich auch mit, also dem Lifestyle, den man lebt.
Ja.
Ist auch so wichtig. Und überhaupt diese Unberechenbarkeit. Man darf sich nicht einrichten. Es muss immer irgendwie, es muss fragil bleiben.
Ja.
Sicherheit ist ein Riesenproblem.
Ja.
Riesenproblem. Und gleichzeitig will man es natürlich. Ja. Ich kann mich sehr gut erinnern an, was heißt erinnern? Ich habe auch jetzt irrsinnige Geldprobleme. Ich weiß nur irgendwie, wen ich fragen darf.
Ja.
Aber es gab Zeiten, da wusste ich auch nicht mal, wen ich fragen darf.
Ja.
Und dann habe ich einfach irgendwie unter meinem Tisch gepennt im Studio.
Ja.
Wirklich Matratze auf und unterm Tisch pennen und dann wieder zusammenklappen und wegsperren die Matratze, damit das auch keiner so richtig sieht, dass du so prekär da wohnst und lebst. Das gab's alles. Das war kurz vor dieser Kill Your Babies Zeit.
Ja.
Zwischen der Krautrockplatte und Kill Your Babies hatte ich ein halbes Jahr, da waren die Dinge echt finster. Also man will das ja auch. Es ist schon gut, seine Miete zu zahlen.
Ja.
Ist auch schön, sich diesen Whisky leisten zu können und die Hotelbars und die Hotelzimmer und diese ganzen Sachen. Zurückkommen von der Tournee und nicht nach Hause wollen und dann stattdessen, weil man die große Depression fürchtet, nach einem Konzert, nach einer Konzertreise, habe ich immer das Problem, die meisten Musiker wollen immer zurück. Die meisten Musiker wollen immer zurück. Also die Frage stellt sich immer auf Tournee, übernachten wir oder wollen wir noch overnight zurückfahren? Fahren wir heute Nacht zurück, dann sind wir morgen früh in Berlin oder Hamburg, wo auch immer, München. Ja. Die meisten wollen immer zurück.
Wirklich?
Ich will nie zurück. Ich will nie, das. Ich sage ja, wir haben Dinge das gemeinsam.
Soll doch nie aufhören.
Das ist das, was ich meine. Es soll nie aufhören.
Ja.
Und dann, wenn man zurückkommt, dann habe ich eine ganze Weile, eigentlich mache ich es immer noch so, mehr oder weniger. Man kommt zurück in die Stadt und ich will auf keinen Fall zurück nach Hause. Mhm. Kein Fall die Depression, den Kühlschrank zu öffnen und sich Gedanken machen darüber, was da jetzt drin ist oder nicht drin ist und wie das auch sein könnte, dass da wieder was drin sein wird und so weiter. Und dann einfach sofort ins Hotel, so als Pufferzone, Transit, 1-2 Nächte, muss man natürlich alles bezahlen. Also man will das eine, aber man will das andere dazu nicht und am Ende läuft es ja immer darauf hinaus, wenn du tanzen willst, musst du auch zahlen.
Na,
das stimmt. Das ist die ganze Sache.
Na.
Und ja, was soll man dazu sagen? Es kostet halt. Der Whisky, den wir hier getrunken haben, kostet Geld.
Ja.
Irgendwer muss es zahlen. Und dass das dann gelingt mit einem Stück Klaviermusik,
ja,
ist das Allerverrückteste. Und dass dann jemand wie du, der irgendwie schon damals und so weiter,
ja,
und dass du dann diese Musik hörst, obwohl du Klassik nicht magst, das ist alles kosmisch.
Ja, das stimmt.
Kosmisch.
Malakoff, ich danke dir sehr, dass du heute hier in meiner Sendung gewesen bist. Und
wir haben es geschafft, nicht über irgendwas zu reden.
Über was? Wir haben doch über ganz viel geredet.
Naja, aber nicht diese ganzen Dinge, die in den ist wahnsinnig.
Ach so, du meinst keine.
Beruhigend.
Reden. Ja, ja.
Nicht ja, das ja C-Wort. Nicht das
CDU T, oder was?
T-B-Wort.
Ja, das, ich finde.
Diese ganzen Sachen, wir haben nichts.
Das ist ja auch uninteressant, das ist ja alles nur.
Ist es auch. Ich habe aber befürchtet, dass vielleicht irgendwie die Frage aufkommt, was ist mit dir als Amerikaner, wie empfindest du das? Also, komm, lass uns nicht jetzt damit anfangen.
Nee, auch geil. Ich finde, das Jetzt ist doch eigentlich das Alleruninteressanteste.
Das ist allerdings wirklich wahr.
Das Jetzt ist immer, das Jetzt ist das, was am schnellsten vorbei ist.
Es wäre wichtig, sich diesen Satz zu merken. Vielleicht kannst du das notieren?
Ich habe ihn doch selber gesagt.
Naja, aber du wirst ihn doch vergessen. Oder hast du dir schon oft gesagt?
Nee, habe ich noch nie gesagt.
Dann merk dir das bitte. Das ist ein sehr guter Satz.
Mach ich.
Das ist erstklassig. Das ist absolut wahr.
Ja. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass du irgendwann mal wiederkommst und wir dann.
Jeder. Du musst nur sagen, Hallöchen.
Okay. Dann, wenn ich also
dann sag ich, ich komm vorbei.
Okay, sehr gut. Wenn ich Hallöchen sage, dann führen wir das fort. Und ich finde, wir sollten auch mal, wenn jetzt auch irgendwann mal wieder Kneipen aufhaben und Hotelbars vor allem, und die Mikros hier nicht an sind, mal zusammen in eine Hotelbar gehen.
Bitte. In die Victoria Bar.
Na, so. Und dann müssen wir auch noch ins Kumpelnest.
Und anzünden. Ja. Uns.
Vielen Dank, dass du da gewesen bist.
Danke.
Und bis ganz bald. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal hier bei der Nils Bokelberg Erfahrung. Macht's gut. Tschüss.
Die Nils Bokelberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.